Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wellenlänge Surf Podcast. Heute wollen wir mal wieder den Blick über den Tellerrand des Wellenreitens ein Stück weit hinauswerfen und uns verstärkt eigentlich ums Windsurfen kümmern. Diese Idee zur Folge kam auch aus einer der letzten Folgen heraus, in denen wir dieses Vorhaben immer mal angekündigt haben. Danke an Markus, der mir den Tipp gegeben hat. Wir haben nämlich spannende Gäste zu dem Thema heute. Zum einen Andrea Höppner, dreimalige Weltmeisterin im Windsurfen und in den 80ern und 90ern als Wunderkind des Windsurfens tituliert. Und sie hostet heutzutage einen Podcast, nämlich den Salzwasser-Podcast, zusammen mit Michael Walter, der vor allen Dingen im Segeln sehr aktiv ist, aber auch in anderen Windsportarten und dazu glühender Umweltaktivist in Richtung Klimaforschung und verschiedenen anderen Sachen ist. Wir sprechen über die Unterschiede, aber auch ganz stark die Gemeinsamkeiten, die unsere Szenen denn aufweisen. Eine Besonderheit an dieser Folge ist auch, dass er in beiden Podcasts gleichzeitig erscheinen wird. Von daher ist er von der Struktur her auch sicherlich ein bisschen anders als gewohnte Folgen. Wir interviewen uns quasi gegenseitig in dieser Folge. Dabei sind wir aber auf jeden Fall eine sehr illustre Runde. Fabi ist leider ein bisschen spät in das Gespräch reingekommen, weil er noch einen Zahnarzttermin hatte, den er zunächst mal verbaselt hatte. Und Micha musste dann auch früher raus, weil aufgrund der Verschiebung von Fabi das alles schon nicht mehr so richtig klappte. Mein Tipp an euch da draußen einfach nur, arbeitet nicht mit Surfern zusammen. Viel Spaß beim Zuhören. So, ja, schön, haben wir es doch geschafft, haben wir uns zusammengeschaltet. Heute eine besondere Folge bei uns ein bisschen. Ich habe vor einer ganzen Weile, als wir angekündigt haben hier im Podcast, dass wir mal andere Surfsportarten irgendwo ein bisschen betrachten wollen, eine Mail bekommen von dem lieben Markus, dass er da einen guten Tipp für uns hätte. Wir sollen nämlich mal die Andrea anschreiben, die zum einen sehr ambitioniert im Windsurf unterwegs war, aber auch ihren eigenen Podcast hostet, zusammen mit dem Micha. Und da sind wir heute. Hallo ihr zwei.
Moin Benni, moin Micha.
Hi Benni, hi Andrea, schön euch zu sehen.
Bei uns genau. Fängt es immer so an, dass ich sage, moin Micha und er sagt, moin Andrea und dann sage ich, oh, wir haben einen Gast, aber heute haben wir noch mehr als einen Gast. Wir haben einen ganzen Podcast zu Gast oder, und so gastig sind wir gar nicht, sondern also eigentlich machen wir so ein, wie nennt sich das? Joint Venture.
Ja, Joint Venture, also können wir es mal nennen. Genau. Ja, ne? Ein bisschen Surfsprache ist ja immer Englisch, ne? Von daher.
Ja. Wie ging denn das bei euch los mit dem Podcasten?
Bei uns ging es los. Also erst vielleicht der Fabi, der fehlt gerade noch. Der sitzt gerade beim Zahnarzt und seine Zahnärztin hat was versemmelt und er kommt einen Moment später rein. Also der kommt dann gleich dazu. Aber ja.
Das ist aber ja auch ähnlich schön, finde ich, beim Zahnarzt, wie unser Podcast hier jetzt.
Genau, gehört. Ja. Ist auch so richtig, richtig Surf-Lifestyle. Ja, wie ging das los? Kann ich euch gerne mal erzählen. Ich habe den Podcast vor 5 Jahren ungefähr gestartet. Ich habe mal geguckt, ich war so ein knappes Jahr später als ihr dran, glaube ich, als ich losgelegt habe.
Und mein Gott, damals, machen wir das schon lange.
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Genau, ja, habe ich auch gedacht dabei wieder mal. Immer wenn ich da drauf gucke, bin ich ein bisschen entsetzt. Gestartet habe ich das Projekt mal als Inlandsurfer, hieß er damals.
so aus der Idee geschuldet, dass ich quasi der Wellenreit-Fan bin, der aber hauptsächlich ja hier irgendwie im deutschen Inland festsitzt und viel zu selten ans Meer kommt, gerade so seit ich Kinder habe und Familie habe. Also so früher, ich habe mit 18 angefangen mit dem Wellenreiten in Frankreich mal und auch ziemlich so Lifestyle getrieben, so Abenteuerreise und alles gehörte für mich dazu viel und habe viel Zeit damit verwendet, auch irgendwie Surfurlaube zu machen. Und ja, gerade mit Familie und Kindern wurde das immer weniger. Und meine Idee war so, wie kann ich mich denn hier zu Hause vielleicht mit dem Hobby ein bisschen mehr beschäftigen und vielleicht auch Leute vernetzen und ein paar Surfbuddies finden, gerade so Familienleute, die auch unterwegs sind. Ja, und dann kam mein Bruder eigentlich auf die Idee, mach doch einen Podcast. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie einen Podcast gehört gehabt. Und ja, bin einfach so ein bisschen da reingestartet. Und habe ich das 2,5 Jahre gemacht, bis dann irgendwann ich eine Mail von dem lieben Fabi bekam. Der ist nämlich semi-professioneller Skateboarder und bis vor kurzem noch von Titus gesponsert und wollte ein bisschen was zum Skateboarden erzählen, so als so, was ja aus dem Surfen entstanden ist. Und ja, wir haben uns so gut verstanden in dem Gespräch, dass ich gesagt habe, ey, komm doch nochmal hier in einem Gespräch zum Thema Lokalismus und sowas mit rein. Da kannst du was erzählen aus deiner Spanien-Erfahrung und Ähnlichem. Und ja, kam es dazu, dass er sich quasi hier als, er sagt immer, er hat sich eingezeckt bei mir.
Und dann seid ihr auch so. Seid ihr jetzt dann auch Surfskater? Seid ihr mit dem Surfskate unterwegs? Weil ich meine, das ist ja das Einfachste, wenn man Landlocked Wellenreiter ist, oder? Dass man dann Surfskaten geht.
Ja. Andrea kennt sich da übrigens aus. Ist ihre zweite Kernsportanlage.
Genau.
Gibt's ja unheimlich viele Möglichkeiten mittlerweile. Also ja, Fabi ist natürlich Skateboarder, dementsprechend Surfskaten hat er auch voll im Repertoire, gibt auch Kurse damit, glaube ich sogar, und alles Mögliche. Und ich habe eins von einem Stammhörer von uns mal geschenkt bekommen und probiere mich da so ein bisschen langsam dran aus. Genauso wie ich mich langsam so ein bisschen auch am Rapid Surfen auf der stehenden Welle, so Eisbach und Ähnliches, mich mal irgendwie angefangen habe, auf so gebauten Anlagen ranzutasten. Fabi ist da auch voll drin, der ist auch begeisterter Flusssurfer. Also eigentlich ist er so der aktive Surfer unter uns und ich bin der viel Familienurlaub am leichten Meer macht und selten mal in wirklich gute Wellen kommt.
Mittlerweile. Also großer Theoretiker. Super.
Ja,
bei uns.
Also schon aus der Praxis kommen, mit viel Erfahrung, aber es ist ins Theoretische abgedriftet, ja. Kann ich nicht abschreiten.
Ich tendiere auch dazu, immer mehr, muss ich sagen. Also ich komme auch weniger aufs Wasser, als ich mir das wünsche, aber das ist ja eigentlich immer so. Ja, wie ging es bei uns los, Micha?
Oh, ich würde sagen, also wenn wir ganz vorne anfangen, Andrea, dann würde ich ja fast sagen, wir haben uns 2011 oder 2012
so viel Zeit haben wir nicht.
Bei der Boot-Kampagne kennengelernt und dann habe ich irgendwann angefangen gesagt, oder wir haben gesagt, komm, wir können ja gut zusammen arbeiten. Dann haben wir uns immer an der Kaffeemaschine getroffen.
Und in der Agentur.
In der Agentur. Und haben dann irgendwann festgestellt, wir schnacken immer so schön über Wassersport. Eigentlich können wir das mal, eigentlich können wir das einfach mal aufnehmen. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Und irgendwie hat sich das so ergeben und mittlerweile, ich würde mal ganz fest behaupten, das ist der zuverlässigste und wiederkehrendste Termin in meinem Leben geworden. Also es gibt vielleicht noch Weihnachten, das haben wir auch in einem Jahr, aber es gibt wenig andere Termine, die ich alle zwei oder drei oder vier Wochen so in der Regelmäßigkeit wahrnehme.
Ja, und wo auch nichts dazwischen kommen darf, ne? Also dann,
genau.
Also gebucht ist gebucht bei uns, okay. Also ganz streng. Ja.
Dann haben wir ja
der Booster bei uns war ehrlich gesagt Corona, die Corona-Pandemie. Da haben wir noch wöchentlich, also wir haben 2 Jahre lang, glaube ich, wirklich wöchentlich produziert. Mhm. Ja. Und da haben wir auch, sind wir natürlich auch selber viel zum Wassersport gekommen. Das war eigentlich das Schönste daran. Also es hatte ja viele schlechte Seiten, aber für uns auch eine gute, dass wir nämlich wirklich viel Wasserzeit hatten. Und da gab's, da kam gerade das Thema Wingfoiling so richtig in Schwung. Und das war für uns so ein bisschen, da konnten wir uns immer austauschen und gegenseitig aufziehen damit, wie wer was kann und wie weit wir in dieser für uns beide neuen Sportart dann schon sind. Und
das habe ich mittlerweile aufgegeben, weil Andrea mich einfach derartig überholt hat. Also das stimmt. Da brauche ich gar nicht mit anfangen. Ja, doch.
Totaler Quatsch.
Ich verzettel mich ja.
Wie sind denn eure tatsächlichen surferischen Hintergründe dann? Wie seid ihr denn mit dem Surfen eingestiegen? Würde ich da jetzt ja erstmal spannend finden.
Also Michael ist Segler.
Eigentlich bist du Segler.
Ja, also ich segle, seitdem ich 6 bin, habe dann irgendwann auch semi-professionelle Katamaran-Regatten gesegelt und bin dann irgendwann, also meine letzte richtig aktive Segelsaison war 2016, da habe ich in Freunden einen Katamaran gesegelt und mit Boris Herrmann zusammen sein Malizia-Projekt betreut. Und danach bin ich eigentlich nur noch ins Stand-Up-Paddeln abgerutscht und mittlerweile, glaube ich, kennen mich die meisten ja doch über Stand-Up-Paddeln. Was für mich auch völlig in Ordnung ist, weil die Sportart, die auch besser in den Alltag passt. Und ich bin also Katamaransegler, Wingfoiler, Setup-Paddler. Ich habe auch mal zwischendurch ein bisschen gekitet. Und
Michael ist der Bekloppte, der letztes Jahr über den Atlantik paddeln wollte mit Stand-Up-Paddleboard. Ja, also ich habe ihn jetzt sagen, ich mag ihn ja trotzdem, aber ein bisschen verrückt.
Trotzdem ist schön. Ja. Ja, genau. Also ich übertreibe es da manchmal. Ich war mit dem Sub vor Island, vor Grönland und habe da, ich habe so ein Meeresschutz- und Klimaschutzprojekt und das verbinde ich gerne damit.
Ja,
bei Andrea ist, würde ich sagen, der Einstieg ja ziemlich klassisch dagegen, oder?
In den Wassersport? Naja, ich habe auch im Opti angefangen, ne? Also ich habe auch mit 6 Jahren einen Opti-Schein gemacht auf der Außenalster hier in Hamburg. War da ein bisschen mit Segeln unterwegs, bin mit 11 auf Windsurfen umgestiegen und habe mir mit 12 vorgenommen, dass ich in dieser Sportart Weltmeisterin werden will. Und das habe ich durchgezogen. Als ich 17 war, war es dann das erste Mal soweit. Und dann bin ich bis ich 30 war, um die Welt gesurft sozusagen. Bin diese Professional Windsurf World Tour mitgefahren und habe am Ende nochmal versucht, mich für Olympia zu qualifizieren, was eine andere Sportart ist bei uns im Windsurfen. Der ist ja auch egal, ich will da gar nicht lange drauf eingehen. Auf jeden Fall, irgendwann ist mal Schluss und mit 31 habe ich aufgehört und fand mich dann auf einem Bürostuhl wieder in einer Sportkommunikationsagentur. Und da bin ich eigentlich nicht mehr von aufgestanden dann. Also seitdem mache ich Sportkommunikation und seit 2005 selbstständig mit eigener Agentur und versuche immer viel Wasserzeit zu kriegen. Und es ist natürlich nie genug, weil das ja so, also weißt du ja selbst, deswegen hast du mit deinem Podcast angefangen. Wenn man mal so hooked ist, dann das ist wie eine Sucht, ne? Das ist wie ein Absolut. Alkoholiker, ne? Also
absolut, das ist
schlimm
das
manchmal.
War auch so mein Ausgangspunkt, ne, dass ich wirklich sage, ich muss irgendwie da jetzt zumindest drin bleiben. Kann jetzt auch sagen, dass mir eigentlich der Podcast tatsächlich mehr Wasserzeit beschert hat mittlerweile, weil ich irgendwie wieder ein bisschen ambitionierter geworden bin und ein bisschen angefangen habe, okay, wenn ich jetzt schon darüber rede so viel, dann muss ich jetzt auch öfter mal wieder los und sowas. Und meine Motivation ist ein bisschen wiedergekommen, stärker geworden, nochmal selber aktiv loszugehen. Jetzt ist
eine Gruppentherapie oder was?
Ja, genau, ja. Podcast-Therapie. Ja. Eigentlich sind wir ein Psychologie-Podcast.
Ja, genau. Ja.
Ah ja, ich würde aber schon sagen, ist auch ein großer Unterschied zwischen Wellenreiten jetzt und halt Windsportarten, ne? Dass man, ich sage ja selber, warum bin ich eigentlich so dumm und habe mal mit dem Wellenreiten angefangen und mich darauf so versteift? Ne? Ich hätte ja auch einfach irgendwie vielleicht Windsurfen oder Kiten oder irgendwas dann anfangen können. Dann hätte ich zumindest was in der Nähe bei mir. So muss ich ja eigentlich schon immer, ich wohne in Mitteldeutschland, immer
da kann reisen, ich, ne? Kann ich direkt kontern. Bei mir geht's andersrum. Ich denke manchmal so, warum habe ich eigentlich bei den 7 Millionen Gelegenheiten, die ich habe, vernünftig Wellenreiten zu lernen, das nicht auf die Kette gekriegt, vernünftig Wellen zu reiten? Dann müsste ich jetzt nicht dieses ganze Gerödel immer mit mir rumschleppen. Und für mich war wirklich so ein echter Gamechanger dieses Wingfoilen, wo man vermeintlich am Anfang zumindest weniger gelöt mitschleppen musste. Ja, inzwischen hat man am Anfang, genau, inzwischen hat man natürlich auch 3 Wings, 2 Bretter, unterschiedliche Foil-Setups und so weiter. Also de facto ist das Auto wieder voll. Also mein Auto ist immer voll mit Spielsachen. Es ist völlig egal,
das ist
was für eine Sportart. Ich übertreibe das dann auch immer gleich. Aber Wellenreiten ist für mich die puristischste Art, Wassersport zu treiben und die direkteste. Und ich finde es ein Traum. Ich kann es mir stundenlang angucken und denke dann immer so, oh, scheiße, das könnte ein bisschen besser wäre echt gut, ne? Ja.
Besser
aber
geht immer.
That's life.
Ja, das sagen, glaube ich, auch ganz viele Wellenreiter, dass das ihr Hauptgrund ist, warum sie auch umgestiegen sind, viele. Ich habe mit vielen gesprochen, die natürlich hier irgendwo im Windsurfen oder im Kitesurfen angefangen haben und dann irgendwann umgestiegen sind. Und ja, das ganze Gerammel ist halt so eine Sache, ne?
Ja. Ich meine, ich komme von der Sportart, wo man noch einen Anhänger mitnehmen muss.
Genau. Und dann brauchst du noch eine Rampe.
Eine andere Dimension. Ich habe mich auf den Wing vorhin verlagert, weil so wenig Equipment da ist.
Ja, genau.
Also es hat mich auch sehr puristisch, muss ich schon sagen. Das ist schon ganz praktisch. Wobei ich da natürlich auch wieder die 14 Fußboards nehme, ne? Das ist da auch nicht mehr so
puristisch. Ich wollte gerade sagen, also so puristisch, ne? Also da brauchst du schon so ein rotes Fähnchen, was du hinten dran baumeln musst, wenn du es aufs Autodach schnallst. Also.
Ja. Und mein Atlantikboard braucht ja wieder einen Anhänger. Also irgendwie, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen die Tendenz dazu, immer zu übertreiben, habe ich den Eindruck.
Vielleicht ist auch das, ja.
Das ist Surferkrankheit, glaube ich, oder?
Vielleicht, ne? Dabei kann man auch mit so wenig Zeug Spaß haben. Allerdings braucht man die richtigen Bedingungen, das stimmt schon. Und okay, als im Inland Lebender kann man sich auf Flusswellen fokussieren, Rapid Surfen, Flusssurfen. Die Eisbachwelle ist wieder eröffnet, ne? Ja. Also offiziell. Und funktioniert die auch? Hast du mal geguckt?
Ja, die ist auf jeden Fall wieder scheint auch wieder richtig gut in Shape zu sein jetzt. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch justiert wird und so nochmal irgendwo verbessert wird, aber es geht schon einiges wieder ab jetzt, ja.
Ja, das finde ich echt schön. Das war ja ein Drama. Also auch so ein bisschen
was.
Ja, Fall für extra drei auch, ne? Der normale Wahnsinn, der normale Irrsinn, oder? Gab es da einen Beitrag? Nee, müsstet ihr eigentlich mal machen. Nee.
Bei extra drei glaube ich nicht. Nee, bis jetzt. Nee, aber wirklich, war ein Politikum, echt, ja. Also absolut wahnwitzig teilweise. Auch was da für Sachen aufgetaucht sind, alles.
Damit müssen wir hier nicht kämpfen, aber dieses Rapid Surfen, es gibt jetzt diese Rapid Surf League und richtig eine Rangliste und das wird richtig ernster Sport, oder? Ist das alles gut oder?
Das ist schon cool. Wir sind hier selber im Podcast zu dem Punkt gekommen, dass wir es als eigenständige Sportart betrachten. Ich selber kann es immer noch nicht wirklich. Ich habe das jetzt 2-3 Mal probiert in verschiedenen so sicheren Wellen und normalerweise schiebt ja die Welle von hinten. Und du reitest die ab und so kommt die Welle ja quasi so von vorne. Du bist in dieser Strömung drin, in der du dich irgendwie erstmal so zurechtfinden musst. Es ist also echt was anderes. Und dann kannst du aber sehr gut schon fürs Meer trainieren da drin. Aber es ist eine eigene Sportart, kann man ganz klar sagen. So viele Sachen, Angebote, wie es mittlerweile gibt dafür und so viele eigene Bretter und Ideologien, die darum entstehen schon. Das ist eine eigene Sportart geworden, muss man wirklich sagen, glaube ich.
Ich als Mega-Surf-Talent habe es natürlich auch mal probiert. Und
haben Sie nicht ganz verletzungsungefährlich.
Genau, danke Micha, dass du mir das doch mal aufs Boot schmierst. Wir haben Fotoaufnahmen gemacht für die Boot Düsseldorf, weil auf der Boot Düsseldorf hatten wir 3 Jahre lang so eine stehende Welle in die Halle gezimmert. Ja. Und zur Ankündigung brauchten wir Aufnahmen und dann waren wir in Frankreich, wo auch so eine City Wave installiert war, in Lille. Und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt auch irgendwie probieren. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Also so, wie blöd kann man eigentlich sein? Ich bin wirklich ungeschickt anscheinend, mit der Schulter auf dieser kleinen Klappe da unten zu landen. Und zwar genau mit dem Schultereckgelenk. Und das hat mir eigentlich 1 Jahr Surfpause, also Windsurfpause beschert. Fantastisch. Und ich war hochgradig genervt davon. Hab's danach trotzdem nochmal gemacht, fand's aber dann auch nicht mehr so geil.
Ich habe es in Düsseldorf nur ausprobiert und ich fand es irgendwie tatsächlich ganz spannend. Ich bin aber, ich würde sagen, ähnlich begnadeter Wellenreiter wie Andrea. Und ich habe das irgendwie im Urlaub immer mal wieder ausprobiert und komme immer zu so einem Punkt, dass ich gerade eben so ein paar Wellen runterrutschen kann und dann ist der Urlaub vorbei und dann fange ich 3 Jahre später wieder an. Und dieses in der stehenden Welle Düsseldorf, das fühlte sich für mich auch völlig anders an. Es ging dann irgendwann ganz gut, aber ich fand es irgendwie auch, ich bin einfach echt ein Draußensportler, ne? Also in der Halle, das ist sicherlich eine coole Option, wenn man sonst keine Möglichkeiten hat. Das will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden, im Gegenteil. Aber ich mache Wassersport vor allen Dingen, weil ich es draußen drumherum so schön finde. Und das, dann catcht mich sowas nicht so sehr, muss ich sagen. Aber das ist schon irgendwie eine coole Option, dass es überhaupt möglich ist, finde ich.
Da muss ich ja auf die O2-Welle da in München, da war ich auch zweimal. Das fand ich richtig gut. Das ist nämlich draußen. Es riecht ein bisschen nach Chlor. Ja. Hat so ein bisschen Schwimmbad-Vibes, aber ist draußen.
Und das die läuft. Das ist eine andere Welle, oder? Die läuft.
Das ist eine richtige, ja.
Das ist die Zukunft im Wellenreiten für Landlocked. Jetzt da steht ein 2. Pool auf jeden Fall in Werne, der ist schon sicher. Ja. dann ist ein, dann sind viele Projekte in Deutschland und ja, da kann man natürlich auch sehr, wir haben auch schon sehr viel kritische Folgen da gemacht, unter anderem mit der Surfriders Foundation aus Frankreich, die ein Tool in Bordeaux verhindert haben, dass der kommt und ja, sehr viele Leute, die da auf jeden Fall sehr kontrovers
die auch dagegen sind, ne?
Und für mich ist es auch, wenn du sagst, Micha, das ist ein Draußensport, für mich ist es auch ganz klar ein Draußensport und bei mir ist auch tatsächlich Surftown dann so, Fabi ist großer Fan. Bei mir ist es eher, ich weiß nicht, ich habe da auch jetzt nicht so den Spaß, weil es für mich dann trotzdem nicht ansatzweise das Meer ist. Da bin ich dann eher tatsächlich irgendwie so auch die Flusswellen, die ich dann feiere. Ach, guck mal, da kommt der Zahnarzt,
da kommt der
Patient.
Die Frage ist,
und er kann lächeln.
Du auch reden?
Ja, ich habe noch eine ganz taube, einen ganz tauben Mundwinkel, aber ich glaube, es geht.
Okay. Wir haben gerade.
Schön, dich zu sehen, Fabian.
Schön, dich zu sehen. Wir haben gerade das von der O2 Surf Town und ob man das jetzt gut findet oder nicht. Wir haben gerade gehört, dass du ein großer Fan bist.
Da bin ich ein schlechter Ansprechpartner, aber ich bin ein großer Fan, genau.
Ich fand's auch cool, aber Micha als Oberöko muss es natürlich schlecht finden eigentlich.
Ja, man kann da hin und her gerissen sein, ne? Dafür muss man halt nicht mehr so durch die Gegend gucken. Also das ist halt immer eine Frage, wie man das jetzt, also sieht man jetzt, ich würde mal sagen, das Wellenreiten als quasi naturgegeben und da hat man quasi ein Recht drauf, dann ist es vielleicht einfacher zu sagen, anstatt dass alle nach Dänemark oder nach Frankreich fahren, machen wir es direkt in München. Wenn man aber sagt, naja, wenn ich in München wohne, kann ich halt auch eine andere Sportart machen, dann würde ich sagen, ist die Ökobilanz ziemlich desaströs, wenn man diese Bauwerke da sieht. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, wie man das Ganze angehen möchte. Ich bin ja irgendwie letzte Zeit auch ein paar Mal gefragt worden, bei welchen Events, wie könnte man denn die Ökobilanz verbessern? Naja, erstmal könnte man jedes Event einfach streichen und dann wäre die Ökobilanz schon mal deutlich besser. Die Frage ist halt immer,
möchte
man sich das erlauben oder nicht? Nein, das ist schon klar, aber ich finde, deswegen ist es immer so ein bisschen mit hin und her geschieben. Ist ein bisschen Taschenspielerei. Wie möchte ich es jetzt begründen? Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Aber da kann man lange, lange drüber reden. Ich glaube, das sprengt jetzt hier den Podcast.
Und ich muss sagen, abgesehen von der Ökobilanz, das ist wahrscheinlich noch ein großer Punkt, sieht man Surfen als Sport oder sieht man es als Lifestyle?
Ja. Ja, ja,
die Sportler würden alle sagen, Wavepool, und die Lifestyle-Dudes sagen alle, nö.
Da unterscheiden Fabio und ich uns halt auch stark. Ich sag selber immer, für mich ist tatsächlich, wenn ich in meinen Harzer Bergen wandern gehe und 3 Tage draußen bin, das ist für mich teilweise mehr Surfen, als wenn ich in Surftown eine Stunde im Wasser bin, ungefähr vom Feeling her.
Ja, kann das verstehen.
Okay, da bin ich bei Fabi.
Ja, das Ding ist, ich wohne halt super nah dran. Ich wohne halt nebenan. Das ist halt nochmal eine ganz andere Ausgangsbasis. Also ich bin halt in 45 Minuten maximal dort, wenn ich es laufen lasse mit dem Auto. Und ich deswegen, glaube ich, habe ich einfach eine komplett andere Sichtweise und eine komplett andere Ausgangsbasis wie die meisten Leute in Deutschland. Ja.
So, deswegen war ich auch erst 2-mal da, weil ich wohne nicht 45 Minuten entfernt.
Das
aber Ding. Wenn ich da wohnen würde, dann würde ich da auch, glaube ich.
Ist das unfreundlich, wenn ich jetzt sage, dass ich 5 Minuten zum Wasser wohne? Außerdem, nee, ist nicht unfreundlich.
Ist total gemein.
Beneidenswert, aber sei dir gegönnt.
Ich habe auch 5 Minuten zum Wasser, aber halt zum Fluss.
Ja, ist auch schön. Oh, als Paddler gibt es Schlimmeres.
Ja, wir haben ja auch Wellen hier. Ja. Alles gut.
Genau. Warst du schon, wie hat es von die Eisbachwelle funktioniert? Wieder warst du schon drauf jetzt? Seit Wiedereröffnung oder Erlaubnis?
Leider nicht, aber ich habe sogar auf dem Weg jetzt hierher gerade eben mit einer Freundin geschrieben, die gerade jetzt jeden Tag drauf war. Also ich glaube, es ist mittlerweile wieder offiziell erlaubt, Werbung zu machen. Und sie ist wohl ganz gut. Also hat wohl irgendwie einen Whitewash auf der Regular Einstiegsseite, sage ich mal, aber das sei wohl irgendwie, also 3/4 der Welle sei wohl surfbar und also sind trotzdem ja 6 Meter von 8 Meter surfbar irgendwie von dem her.
Ja, okay. klingt gut.
Fabi hat schon einen konkreten Auftrag, bald surfen zu gehen und Fotos von sich zu machen. Wir brauchen nämlich ein Titelbild für unseren neuen Podcast, den wir zeitnah starten wollen oder im Herbst. Die Geschichte oder rund um den Eisbach alles Mögliche. Von daher, das soll so eine kleine abgeschlossene Miniserie werden. Da freue ich mich schon voll drauf. Wir haben schon erste Gespräche da geführt und Fabi soll das Titelbild bilden.
Okay.
Das heißt, letztlich ihr macht so einen Kommentar, richtige weiß ich Serie. Nicht.
Auch gut. Sehr gut. Das klingt ja, als wenn ihr das so richtig mit Plan macht. Wir sind ja immer so die Planlosen, ne? Also wir treffen uns auf unserem Podcast und dann erzählt jeder, was so in seinem Bereich gerade los ist. Micha erzählt viel vom Segeln, was da gerade abgeht, und ich fokussiere mich auf die Windsurf-Wingfoil-Geschichten. Je nachdem, auch wie viel Zeit man hat. Manchmal haben wir auch Gäste. Das ist auch immer ganz gut. Kann man die einfach ausfragen.
Und da wollte ich euch gerade fragen, weil ihr sagt jetzt, ihr wollt da vielleicht einen eigenen Podcast über den Eisbach machen. Ist das nicht thematisch sehr eng, sodass euch da innerhalb von anderthalb Jahren die Themen ausgehen? Denn ich merke, bei uns ist es wirklich ein Punkt, wir machen ja einen deutschsprachigen Podcast und wir haben wirklich von Erik Theil bis Boris Herrmann bis Susanne Beuke, wir hatten schon ganz, ganz viele deutsche Wassersport-Topstars, auch die ganzen Windsurfer, Wellenreiter, also Windsurfer und Wingfoiler und so weiter. Aber mittlerweile merke ich auch, dass es schon sportlich ist, da immer wieder zündende, neue, spannende Leute ranzuholen. Ist das bei euch thematisch dann nicht ein bisschen zu eng abgegrenzt und ist das nicht irgendwie schwierig?
Also bei dem Eisbach-Podcast kann ich schon mal sicher sagen, der wird nicht ewig laufen. Das wird eine abgeschlossene Serie. Und vielleicht kommt da irgendwann dann mal irgendwie so ein kleines Follow-up, wenn nochmal irgendwas Neues gibt. Aber wir haben so 30 bis 40 Episodenideen, würde ich sagen, haben wir so. Vielleicht kommen wir
auch so viele am Ende.
Ja, doch, man kann schon eine Menge darüber erzählen. Eine Menge so Protagonisten, die da irgendwie so ein bisschen Geschichte geschrieben haben und Sachen rundherum. Ein bisschen Lifestyle-Sachen mit rein. Hier bei uns im Wellenlänge-Podcast geht ja rund um Öko-Themen, Lifestyle-Themen. Letztens hatte ich mal irgendwas zum Thema Ernährung für SurferInnen und also alles mögliche Free-for alles. Ne? Also auch mal ein Off-Topic-Thema kommt hier mal rein. Und mit dem Eisbach-Podcast wird es spitzer sein, auf jeden Fall, aber auch schon ein bisschen Vibes drumherum wollen wir einfangen, so ungefähr, ja.
Ja, Andrea, wir hatten ja auch mal eine Phase damals auch sogar Kategorien ausgedacht, ne? Die hat lang gehalten, die Phase, würde ich sagen.
Drei Folgen ungefähr.
Und ja, dann würde ich haben wir, auch sagen.
Also, das war jetzt gerade Michas Öko-Ecke, haben wir vergessen anzuteasern.
Ja. Wir kommen jetzt mal so zum Lagerfeuerbericht. 1000 Kategorien, die wir immer wieder reinbringen wollten und vergessen wir sie immer wieder. Und dann, irgendwann kommen sie immer wieder raus. Das ist
super. Und das Nächste, was wir immer vergessen ist, damit hatte ich es auch gerade mit Benny vorab, wir brauchen ein Foto, wo wir vier, also ein Screenshot, wo wir vier zu sehen sind, ne, damit wir eine schöne Ankündigung machen können. Ich habe mich extra hübsch gemacht. Seht ihr, ich habe ein Mikrofon, das passt zu meinem Pullover. Wow. Bin voll stolz, habe ich heute Morgen erst
gekriegt. Andrea ist ja immer, Andrea ist auch die Styleberatung unseres Podcasts.
Über die Frisur kann man nochmal reden, egal. Auf jeden Fall, das vergessen wir immer. Und jetzt hat Benny sich dann jetzt aufgeschrieben, dass wir das gleich als erstes machen. Ja. Und was haben wir als erstes gemacht? Die Aufnahme gestartet. Nix. Ich sag's mal nur so. Also,
ich finde das gut. Wir machen das
falls
hinterher.
Wir machen das hinterher. Und falls wir das Ding jetzt ohne Foto ankündigen wieder, dann wisst ihr alle, wo dran es gelegen hat.
Ja. Gut.
Ehrlich.
Ich drücke schon einmal Druck hier.
Nee.
Das ist immer gut.
Hast du denn noch gut geguckt oder hast du so...
Ihr weiß ich nicht.
Wir gucken, wie wir halt immer gucken, da kann man auch nichts mehr dran ändern. Das ist dann so.
Ja, aber wenn wir gerade bei Surftown und bei Flüssen und sowas und quasi im Süßwasser beim Wellenreiten waren, wollte ich euch auf jeden Fall mal fragen, euer Podcast heißt ja Salzwasser. Aber Windsurfen, Kiten ist ja in Deutschland dann doch ein sehr binnengewässerlastig auch, sag ich mal. Also so, wir planen den nächsten Wellenreitcamp mit Paddeltraining am Steinhuder Meer. Da ist es viel, ne? Oder der Gardasee oder so wäre so der Klassiker, glaube ich. Schließt ihr das so ein bisschen aus bei euch im Podcast? Oder
ist das hat nichts damit zu tun, dass wir nur über Salzwassersport sprechen. Es kommt nur, weil wir halt beide vom Salzwasser kommen und das einen lustigen Namen fanden, weil man ja immer dieses Salzwasser im Ohr, besonders wenn man dieses Surfers-Ear hat, dann ist ja Salzwasser im Ohr eigentlich ätzend, außer man macht den Podcast an, dann ist es ganz schön. Und wir wollten dem einfach eine schöne Wendung geben, deswegen haben wir es so genannt. Wir haben keine Süßwasserallergie.
Ja. Wobei, ich muss schon sagen, immer wenn ich im Süßwasser Wassersport betreibe und ich falle dann mal rein, ich habe witzigerweise bei Süßwasser so eine komische, ich habe immer das Gefühl, da ist irgendwie Entengrütze mit drin. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal in Chile und war da irgendwie, habe da Wassersport betrieben in so einem Gletschersee. Und das war sicherlich das sauberste Wasser, an dem ich jemals war. Ich bin reingefallen und habe gedacht, die ist eklig. Und das ist natürlich völlig absurd, aber ich bin auf einer Nähe aufgewachsen. Es muss bei mir immer ein bisschen Salz mit dabei sein. Ansonsten fühlt sich schon komisch an. Ich war aber auf Stein oder mehr auch ein paar Regatten gesegelt und Dümmer und Brombachsee und Gardasee und alles Mögliche. Aber also so ein See, ne? Ich weiß nicht, also diese Windbedingungen und dann dreht das hierhin, dreht das dahin. Du kannst ja Halbwind einmal um den See rumfahren. Das ist irgendwie, ne, ist nicht mein Ding. Also auf Dauer nicht.
Ich hatte mich gestern in einer ähnlichen Situation ertappt. Ich war gestern hier beim Flusssurfen und habe ungefähr alle 2 Minuten mich ertappt, wie ich das Wasser ausspuckt. Die ganze Zeit einfach weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, wenn ich da irgendwie was runterschluck, dann ja.
Da siehst du, das ist gefährlich.
Ja, genau. Und also ich hatte das im Salzwasser ja tatsächlich auch schon zweimal das Vergnügen, dass mich so richtig zerlegt hat, sogar echt irgendwie für 2 Wochen. Gestern hatte ich mich speziell dabei ertappt und dachte die ganze Zeit auch dran, ja, und dann hat das gestern auch so richtig toll nach Fisch gerochen. Das war so, wie wenn man in Hansholm rauspaddelt. und das war irgendwie gestern eine ganz uncoole Situation, deswegen weiß ich, was du meinst mit der Entenkacke.
Ja, guck mal. Ja. Schön.
Also ich habe auch nichts gegen Süßwasser, aber was mich nervt, oder was ich wirklich gerade als Windsurfer, wenn wir Regatten hatten auf dem Gardasee oder auf irgendeinem Binnensee, dass du eine Segelgröße größer fahren musst, weil das Wasser nicht so viel Auftrieb hat. Und das finde ich wirklich ein Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht beim Angleiten durch die höhere Dichte von Salzwasser, dass du eben einfach viel schneller loskommst. Und beim Foiling ist es natürlich noch viel krasser. Ehrlich gesagt.
Ja, frag mal den Datensegler. Da habe ich eine Frage an, weil ich bin ja echt gar kein Windsportler. Ich hasse eigentlich Wind. Ich finde Wind echt anstrengend. Und
vielleicht sollten wir ja aufhören heute.
Für das so Süßwasser beziehungsweise so Binnengewässer Windsportler total viel Material haben. Habt ihr das Gefühl, dass man dort mehr Material braucht, wenn man mehr Variabilität an Conditions hat? Oder liegt es einfach daran, dass die Leute, die da wohnen, reich sind?
Ich würde sagen, weder noch, ne? Also das ist, glaube ich, eine Lebenseinstellung, ob du viel oder wenig Material hast. Also es ist nicht so, dass man mehr Material braucht. Du brauchst natürlich anderes Material für Binnenreviere. Du brauchst eben größere Segel, größere Bretter, weil das im Normalfall nicht so super viel Wind hat. Und wenn du dann aber so mega Sturmtage trotzdem mitnehmen willst, dann brauchst du das Kleine auch. Aber das nimmst du ja nicht immer mit. Das lässt du ja zu Hause, weil das brauchst du ja nur 3-mal im Jahr. Also, sag ich jetzt mal so ganz arrogant norddeutsch.
Ja, ich sehe da nur immer Leute. Also ich gehe ja manchmal eben zum Wellenreiten, wenn Sturm ist, zum Beispiel hier an Bodensee. Und da sind halt auch super viele Windsportler. Und das sind eigentlich so die Situationen, wo ich, sag ich mal, in näheren Kontakt komme. Und die kommen alle mit kompletten Sprintern voller Stuff an. Und ich kenne von meiner Zeit aus Dänemark halt irgendwie total viele Windsportler, die haben halt ihre, keine Ahnung, 2, 3 Segel dabei und ihre paar Bretter. Und ich kenne mich da halt auch gar nicht aus. Ich beobachte immer nur. Ich bin immer so ein
Creep. Also vielleicht so ein bisschen was dran ist da vielleicht schon, wenn ich mal so auch an die Kollegen denke, die da in Poso leben und die dann tatsächlich nur noch 2 Segelgrößen haben und hier an der Küste ja. Kommt aber so ein bisschen drauf an, wenn du zum Beispiel das Windsurfen mittlerweile auch noch durch Wingfoil ersetzt, dann brauchst du halt eigentlich nur noch 1 oder 2 Setups fürs Windsurfen vielleicht, weil du sagst, okay, unter, keine Ahnung, 30, 35 Knoten Wind gehe ich sowieso nur noch Wing. Also ich glaube, das ist tatsächlich, aber dann kannst du halt auch trotzdem sagen, du hast zwar wenig Windsurf-Equipment, aber hast dafür halt ein komplettes Foil-Set, das macht ja die Equipment-Menge jetzt auch nicht unbedingt geringer. Ja. Ich glaube, es ist grundsätzlich auch eine Frage des Einkommens. Also ich meine, der ganze Kram kostet schon Schweinegeld.
Ich glaube, am Ende
der Lebenseinstellung, wie akribisch möchtest du es betreiben und wie sehr wurmt dich ein Tag, wo du nicht mit perfektem Equipment rauskommst. Aber das könnt ihr vielleicht beim Wellenreiten ja auch einschätzen. Da kenne ich mich gar nicht aus. Wenn du da jetzt irgendwie eine Wellenlänge hast oder eine Wellenhöhe und sagst, boah, da wäre jetzt ein Longboard perfekt, aber ich habe jetzt das Längste, was ich dabei habe, ist, keine Ahnung, da fehlt mir jetzt irgendwie ein cooler Vergleich. Dann ist das wahrscheinlich, wurmt das ja wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ne? Kann man schon definitiv unterschreiben. Kann man schon
sagen. Ja, bei mir ist es halt eine andere Ausgangsposition. Durch das, dass ich ja selber meine Bretter shape, irgendwie habe ich immer unendlich Bretter dabei, weil ich halt einfach experimentiere und ausprobiere. Aber ich glaube, man hat immer irgendein Brett, aber halt auch nicht dabei. Man kann nie jedes Brett dabei haben.
Irgendwas fehlt immer, ne? Das geht mir auch manchmal so. Deswegen versuche ich immer alles mitzunehmen. Und dann ist das Auto halt immer voll und alle sagen, ja, was sag mal, du siehst doch, wie der Wind ist, wenn du jetzt losfährst zu Hause. Warum nimmst du jetzt nicht nur das mit, was du brauchst? Am Ende des Tages ist es so, glaube ich, wir alle Sportler, wir versenken halt maximal viel Kohle. Alles, was frei verfügbar ist, zum deinem Thema, was sind die alle reich? Ich glaube, da geht jeder so an sein Limit. Ne? Also wir sind einfach, bei der Bank sind wir einfach schlechte Kunden. Ne? Also, weil das geht direkt wieder raus.
Gibt ja nicht ohne Grund den Spruch, bring deinen Kindern Segeln bei, dann hast du kein Geld für Drogen. Ich glaube, da ist was dran. Was ich aber vor allen Dingen mal von den beiden Wasser, von den beiden Wellenreitern wissen wollte, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, beim Wellenreiten gibt es ja doch relativ wenige Spots, die bei guten Bedingungen auch gut funktionieren. Und was ich immer so höre, ist, dass da auch durchaus ein bisschen Aggressionspotenzial dann auf dem Wasser oder auch an Land ist, wenn da irgendwelche neuen Leute irgendwie da reinkommen. Könnt ihr mit diesem Irrglauben aufräumen oder wie ist euer Eindruck da? Denn als Segler hat man ja den ganzen Ozean für sich, da ist man dann relativ entspannt. Wie ist das beim Wellenreiten? Ich höre da immer mal wieder Geschichten von irgendwie zerstochenen Autoreifen oder keine Ahnung was.
Ich würde das mal an Fabi gleich rübergeben, aber es ist tatsächlich ein bisschen auch der Ausgangspunkt unseres gemeinsamen Podcastings, weil wir wirklich mit Skateboarden kam Fabi dazu, aber ich habe ihn dann eingeladen zum Thema Lokalismus und sogar Surf-Nazis und ähnlichen Sachen, doch mal einfach eine Runde mitzuquatschen, weil er halt viel in Spanien unterwegs war und in Italien und sonst wo. Von daher erzähl du mal, Fabi.
Also das Gerücht stimmt, also es ist wirklich viel Hass da und wenig Hang Loose, aber es kommt halt total auf die Region drauf an, muss ich sagen. Also das ist echt auch einer der Gründe, warum ich teilweise so diese klassischen Atlantik-Spots mittlerweile einfach meide. Ich bin halt ein totaler Nerd in Sachen Spots und so. Es gibt so viele gute Spots, nur die Leute fahren halt immer an die gleichen, an die einfachen. Es gibt halt Spots, die sind einfach, die funktionieren. Das ist wie jeder nach Peniche fährt, weil jeder weiß dort, das ist halt eine Halbinsel, die funktioniert. Und nebendran ist Baleal als weitere Halbinsel, eine von beiden läuft. Da ist Hass da. Da hatte ich auch brutale Situationen. Wirklich so, wo einer mit einem Brett bewusstlos geschlagen wurde im Line-Up, weil er ein Brett auf den Kopf bekommen hat von einem Local. Aber es gibt halt genau das Gegenteil. Also das ist einer der Gründe, warum ich irgendwann als Süddeutscher tatsächlich in den Norden geflohen bin. Also ich mache mir wirklich immer die Mühe und fahre in den Norden, habe da einfach super tolle Erfahrungen. Hatte in Dänemark auch ein, zwei Localism-Erfahrungen, immer mit dem gleichen Spacken, komischerweise. Es gibt ja dort nicht viele Surfer, heißt der eine Spacko fällt dann auf. Und zum Beispiel jetzt auch in Norwegen habe ich letztes Jahr mal irgendwie fast einen Monat lang erkundet. Da hatte ich zum Beispiel noch mal gegenteiligere Erfahrungen. Da hat mir sogar einer irgendwie, als ich bei McDonald's war, seinen Secret-Spot verraten, was die beste Session auf meinem ganzen Trip war. Und das ist halt, ich muss sagen, das ist immer eine Sache, wie viel Mühe gebe ich mir. Ich glaube tatsächlich, wenn du an Secret-Spots kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit fast niedriger, dass, oder Secret-Spots, aber an vielleicht Orte, die jetzt nicht jeder als Wellenreitspots empfindet, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall niedriger, Hate zu bekommen. Der Hate ist eigentlich eher da, wo halt überlaufen ist, wo jeder hinfährt, Spots, die jedem bekannt sind. Und dort ist der Hate wirklich präsent und das ist wirklich Hass. Das geht ja wirklich so weit irgendwie, in meiner Portugal-Zeit habe ich so viel Zeug erlebt, irgendwie mit eingeschlagenen Scheiben, Spiegel abtreten, mit schwarzer Spraydose die Windschutzscheibe zugesprayt.
Was? Das ist ja fürchterlich.
Ja, Boards klaut. Ich glaube nämlich, dass der Diebstahl oft tatsächlich, also es waren komischerweise immer Foamies, die klaut wurden. Von dem her bin ich immer noch der Meinung, dass die entwendet wurden, um vielleicht Anfänger zu eliminieren, weil ein Foamie halt tendenziell einen Anfänger hat. Total viele Situationen erlebt.
Und ja, also Wahnsinn. Ganz unabhängig von dem ganzen Hass, den es gibt, macht es halt auch einfach keinen Spaß, im Wasser zu sein, wenn du nicht super ambitioniert bist und da am Peak sitzt und die Wellen kriegst. Ne? Aber wenn du dann so wie ich ab und zu mal am Meer bist, da kriegst du ja keine Welle an so einem Spot. Ne? Sitzt du da irgendwo auf der Schulter und dümpelst da rum und wartest, dass mal irgendwie was frei bleibt, wo keiner drauf ist, und das macht keinen Spaß eigentlich. Von daher, ich bin auch großer Dänemark-Fan und ähnliches mittlerweile.
Da ist immer super. Aber auch der Atlantik, also hat hat Spots zu bieten, die einfach laufen und die nicht so überlaufen sind. Das ist aber, das macht sich halt keiner die Mühe, wie jetzt ein paar Folgen bei uns auf dem Podcast zurück, wo ich von meinem Normandie-Ausflug jetzt erzählt habe. Da war ich mit einem Kumpel dort, mit dem bin ich eigentlich immer unterwegs und wir haben unabhängig beide gesagt, so, das war krass, wir hatten jetzt einfach irgendwie 4 Tage kein Hate, waren aber trotzdem am Atlantik und haben super gute Wellen gesurft. Von dem her, also das ist wirklich einfach nur, was mache ich mir für eine Mühe, weil dort ist es halt vielleicht schwieriger, den Spot zu finden, der läuft. Es gibt weniger Informationen über die Spots. Man muss sich vielleicht mal ein bisschen Kopf machen über die Tiden. Man muss sich vielleicht auch mal einen Tag lang an einem Spot sitzen und von Low to High beobachten. Was macht der? Es ist halt aufwendiger, aber dann gibt's weniger Hass.
Ich finde das so absurd, dass das so ein Thema ist. Also eigentlich hatte ich gehofft, dass ihr mir sagt, nee, komm, das sind alles Geschichten. ist abgehakt, aber das finde ich wirklich, ich finde es zum einen sehr, sehr schade und zum anderen, glaube ich, Andrea, für uns so als Windsportler, dazu gibt es dann doch ausreichend Spots, wo man irgendwie rauskommt. Genau. Und ja gut, dass man sich mal ärgert und denkt, warum sind die Geister gerade in Luft fahren? und warum sind jetzt die Windsurfer in Lee? Und ich finde, da gibt es schon immer mal wieder so Punkte. Aber, und ich meine, das ist ein Segler, also ich denke auch, hoffentlich ist heute Abend im Hafen noch ein Liegeplatz frei. Ja, okay. Aber beim Segeln ist natürlich schlussendlich irgendwie immer so ein Hafen, hat auch eine gewisse Absicherungsthema, da wird man immer eine Art Nothafen finden und da lässt dann immer irgendjemand rein. Und bei anderen Sportarten habe ich selten in dieser Intensität zumindest erlebt. Also, dass man sich mal anpfeift, weil da irgendein Idiot auf dem Wasser ist. Na, Idioten gibt es überall, ne? Aber was meinst du?
Ich kenn's
auch nicht aus.
Vom Windsurfen auch. So schön, ne? Also, Windsurfen gibt es diesen Localism auch und auch dieses, wenn jemand glaubt, dass er besser ist als andere, dass ihm dann die Welle gehört und nicht, weil er als erstes drauf war. Und also beim Windsurfen, also in der Disziplin Wellenreiten, Windsurfen, ne, da geht es ja auch, also es ist eigentlich sehr ähnlich, da geht es auch, dass du halt die Welle kriegen willst und dann brauchst du relativ viel Platz da mit deinem Windsurfgelöt drauf. Und das ist einfach scheiße, wenn da einer irgendwie rumkrötelt und nichts macht aus der Welle, denkst du so, Alter, warum habe ich dir die Welle gegeben und du verkackst die? Ja, so, das ist genau, die eine Perspektive und die andere ist, ja, aber irgendwie muss man es ja auch lernen, ne? Und also Hawaii und so, da gibt's schon, also da geht's schon hart zur Sache dann.
Ich aber muss halt auch sagen, es ist immer diese Sportart, wo es halt um die einzelne Welle geht, ne? Das ist halt.
Und es ist immer ein großer Punkt zwischen Aufklärung und Hass. Also jemanden die Regeln zu erklären, beziehungsweise mal jemanden in die Schranken zu weisen, das finde ich null schlimm. Das mache ich selbst am Skatepark hier. Wenn jemand irgendwie Faxen macht, dann sage ich dem, oh du, ey, lass doch mal eine Reihenfolge integrieren. Dann hat jeder Spaß. Also ich muss sagen, Regeln erklären ist, oder Regeln, das sind ja keine Regeln, das sind ungeschriebene Regeln, aber die ungeschriebenen Regeln machen Sinn, die haben sich über eine lange Zeit irgendwie entwickelt. Ja. Und das ist ein großer Unterschied zu sagen, zum Beispiel in der Folge Localism habe ich das auch erzählt bei uns, ich wurde halt als Deutscher bestimmt und ich soll in mein German Lager gehen, nach Pantin, das ist auch ein Spot in Galizien. Spannend, dass ich am Ende rausgestellt habe, dass das eine fucking Deutsche war, die mich dann Schranken gewiesen hat, die da irgendwie in ihrer Karre haust und meint, Wunder, was sie ist, ja, und bei allen Locals über mich geschimpft hat oder über uns, über unsere Crew, wo wir dort waren, und die Locals alle gesagt haben so, ey, die sind doch cool, die machen voll geile Stimmung hier im Wasser. Wir hatten Gott sei Dank ein paar dabei, die Spanisch richtig gut verstehen und das dann kapiert haben, dass eigentlich alle uns cool finden, außer die Deutsche, die meint, sie sei ein Local. Andere Geschichte, aber das ist zum Beispiel meines Erachtens unverschämt, unter aller Sau. Und jemanden einfach mal zu sagen, du hast mir jetzt 5-mal reinpaddelt, wäre cool, wenn es beim 6. Mal vielleicht nicht passieren würde, lass doch irgendwie, stell dich an oder acht drauf, dass jeder mal in Reihe kommt oder hey, da hinten ist der Peak, das ist blöd, mitten in die Welle einzusteigen, das kann man ja auch nett sagen, also das ist, wie gesagt, meines Erachtens ist das einfach so, der Ton macht die Musik.
Ja,
absolut.
Ja, kann ich verstehen.
Ja. Also, Regeln mal erklären, ist schon okay, ja.
Das kenne ich von Regatta Segeln auch. Man fährt auf die Lufthanne zu und erklärt dem anderen mal ganz kurz, von der dezenten Art und Weise, mit einem freundlichen Arsch noch hinten dran, dass man auf jeden Fall gerade Vorfahrt hat. Also
man kann auch auf prophylaktisches schreien, kenne ich da.
Prophylaktisch hilft da auch, auf jeden Fall.
Und genau solche Sachen finde ich zum Beispiel, aber da gibt es beim Surfen voll viele, also vor allem in Spanien geht mir das tierisch auf den Sack. Viele Leute, die werfen paddeln und ai. Und ich denke mir, halt die Fresse, ey, ich paddel dir doch gar nicht rein. Also das ist dann schon zu arg prophylaktisch. Also tatsächlich, bei jedem Paddelzug ein Ei, das kann man sich dann irgendwann aussparen.
Vielleicht ist es wie beim Tennisspielen, wenn die den Ball übers Netz
feuern. So ein Reflex, ja.
Vielleicht feuern sie selber an. Ja. Macht sich Mut.
Ja, wahrscheinlich.
Wie ist es denn im Windsurfen, wenn ich jetzt mal von deiner Perspektive ausgehe, Andrea? Wie versteht man sich da mit den anderen Windsportlern? Gibt es da auch so ein bisschen so eine Konkurrenz? Gibt es da Beef zwischen Kitern, Foilern? Wenn man im Wellenreiten mögen wir die alle nicht.
Ja, das kann ich verstehen, weil die früher als ihr auf der Welle sind. Und dann, klar. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Als guter Windsurfer weiß man auch, wenn Wellenreiter am Spot sind, haben die Vorfahrt. Und da gilt es mindestens mit eine Mastlänge Abstand halten zu Wellenreitern, weil man denen nämlich auch Angst macht. Ja, gibt es viele schwarze Schafe, I know. an Hotspots wie Hawaii gibt es eine ganz klare Regel, vor 11 Uhr kein Windsurfen, ne? Weil da ist der Wind nicht gut genug und selbst wenn er gut genug ist, gehört der Spot den Wellenreitern und wenn mehr als 3 Wellenreiter am Peak sind, müssen die Windsurfer gehen.
Da lerne ich
weil der Spot dann denen gehört.
Das wusste ich nicht.
Ne? Ja.
Cool.
Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Wie steht ihr so untereinander zueinander?
Ach so, mit den Sportarten untereinander, Entschuldigung. Also Windsurfer und Kitesurfer, da gibt es schon manchmal ein bisschen Beef, also Spots. Also gerade wenn es um Wellen geht, ja, weil natürlich die Kiter 10-mal schneller so eine Welle kriegen, weil die eben easy hin und her fahren können. Als Windsurfer musst du ja erstens ein bisschen gleiten, also brauchst du ein bisschen mehr Druck im Segel, musst Höhe laufen und wenn du dir dann eine Welle erkämpft hast und dann kommt so ein Kiter und droppt dir da rein, dann benutze ich auch manchmal meine Stimme. Dann fange ich auch manchmal ein bisschen an und bin genervt. Es gibt Windsurfer, die hassen die Kiter grundsätzlich und sagen, denen helfe ich weder beim Starten noch beim Landen. Das mache ich zum Beispiel, finde ich total albern, weil wir machen alle Wassersport, Windsport in dem Fall. Und wenn man Rücksicht nimmt, dann hat man gemeinsam Spaß. Und ich freue mich doch auch, wenn ich jemanden sehe, der richtig geil eine Welle abreitet mit dem Kite. Finde ich doch auch total klasse und optisch ansprechend. Also, und zusammen Spaß zu haben. Also ich habe nichts gegen Kiter, aber es gibt auch so ein bisschen so eine stilisierte, gelebte Freundschaft. Ein bisschen wie Skifahrer und Snowboardfahrer. Ja, also, dass man sich so ein bisschen lustig macht. Also die sagen dann auch gerne mal so zu den Kitern, so Teebeutellüfter oder Tüdelbandflieger oder sowas. Lassen wir mal die Kirche im Dorf, ne?
Mei, das ist ja aber wie beim Surfen auch, so ein Shortboarder, das pisst auf den Longboarder, weil der Longboarder halt schon deutlich früher auf der Welle ist. Mittlerweile kommt halt nochmal ein neuer Faktor mit rein, die Prone-Foiler, ja, der foilt die Welle vor dir ab und dann denkst du, die nächste ist meine, nee, der schießt sich nach hinten wieder raus und geht auf die Welle dahinter direkt noch einmal drauf. Somit hat der eine Du zwei Wellen, die du beide
das geht
vielleicht
gar nicht,
nehmen.
Ne?
Ich find's assi, aber aber ich muss sagen, zum Thema Prone-Foiler, ich finde die ultra gefährlich. Also ich hatte in Hanstholm mega oft ziemlich krasse Situationen mit Leuten, die das gerade am Lernen sind. Klar, irgendwann muss man es lernen, aber die das Ding nicht im Griff haben und dann beim Paddeln, dass sich das Ding auf einmal liftet und die dann den Take-Off verkacken und das Ding rausschießen. Ja. Und dann, wenn dann auch noch viel Wind ist, zum Beispiel, das Ding durch die Luft fliegt und dann im Wellenreiter durch die lange Leash, macht das ja schon auch einen langen Bogen und das kommt echt nah und das macht ziemlich Angst.
Das macht ziemlich Angst, genau. Das ist das, was ich sagte, auch als Windsurfer, man unterschätzt das, ne? Also man sagt als Windsurfer, Mastlänge Abstand halten und als Kiter sagt man eigentlich eine Leinenlänge Abstand halten. Was natürlich unfassbar viel ist und das geht ja gar nicht. Also technisch nicht machbar. Ja, also wenn alle so weit, mit so weitem Abstand aneinander vorbeifahren, dann ist jedes Revier zu klein. Und eigentlich muss man beim Wellenreiten und gerade beim Prone-Foilen muss man sagen, eben eine Leash-Länge muss Platz sein, ne? locker. Sonst darfst du es eigentlich nicht machen. Aber da hält sich natürlich gerne dran.
Ja,
wie an
einem Point Break unmöglich.
Genau. Und deswegen ja, sagen ja alle, naja, ist ja immer gut gegangen, ne? Hm. Eigenschutz, Helm
oder
aufsetzen.
Auch no leash. Ahnung,
ne? Oder no leash. Ja, ne? Da können wir auch nochmal eine Folge drüber produzieren, ob das jetzt eine schlaue Idee ist oder nicht und wen man damit.
Oh, so eine schöne gemeinsame Folge zum Thema Sicherheit, Andrea. Das wäre doch unser Thema, oder?
Genau.
Schön.
Ja.
Naja, aber ich glaube tatsächlich, das Witzige, je dichter eine Sportart an der anderen ist, desto eher kommt man sich halt auch mal in die Quere und das ist dann halt immer so eine kleine Art Konkurrenzsituation und eigentlich glaube ich, wenn wir an einem Strang ziehen und sagen, naja, wichtig ist ja, dass wir alle unseren Wassersport irgendwie vernünftig ausüben können, dann ist es schon irgendwie in unser aller Sinne schlussendlich. Aber ja. Komische Typen und komische Leute gibt es halt überall, ne? So ist das halt.
Aber die gibt es egal in welcher Sportart, in egal in welcher Gesellschaftsschicht,
Also frag mal die Mountainbiker und die E-Biker oder die E-Mountainbiker. Also ich meine, das ist ja auch, ne, da können auf einmal Leute einen Berg hochfahren, die hätten vorher niemals das geschafft. Ja.
Ja. Das ist Wahnsinn, was
und die fahren, E-Bike und kann, runterfahren. Ja. Ja, und runterfahren tun sie dann alle. Natürlich auch da, wo es eng ist. Und dann nehmen sie relativ wenig Rücksicht. Und manche können es eben auch einfach dann nicht so gut. Also auch dieses Gerät muss man im Griff haben. Und so ein E-Bike, das wiegt dann auch ein bisschen was. Und wenn das abfliegt, ist auch nicht so schön.
Und wenn die vor dir durch den Wald schleichen, also,
da gibt's genau,
du möchtest eigentlich Gas geben. Ja.
Aber am Ende vom Tag muss halt jeder sein Gerät im Griff haben. Aber um es in den Griff zu kriegen, muss man es halt auch lernen. Und um es zu lernen, glaube ich, üben. Kommt man zwangsweise in scheiß Situationen und geht jemandem damit auf den Sack. Das ist so. Also das muss jeder mal bitterböse lernen, dass halt leider jeder, der es auch lernt, jemanden auf den Sack geht und wir alle auch mal der waren, der jemanden auf den Sack gegangen ist.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man alleine diese Sportarten durchführen würde, gäbe es kein Material und kein Mensch würde für dich alleine dieses Material produzieren und entwickeln. Also ich glaube tatsächlich auch, irgendwo ist es
und
ich weiß,
die Lagerfest alleine auch.
Sowas machen.
Dann kann man ja gar nicht hinterher drüber quatschen und sich Lagerfeuergeschichten erzählen.
Absolut.
Und sich feiern dafür, wie toll der Tag jetzt war. Und ich meine, das Strandbier alleine macht auch nur halb so viel Spaß.
Ja, also, das würde ich auch sagen.
Muss ich irgendwie. Ja, es ist schon irgendwie so, wir sind so eine Community und die sollten wir pflegen.
Ja.
Respekt.
Ja. Alle mal lieber ein bisschen netter zueinander sein, ne? Dann ist schon viel getan. Ne? Geht nicht nur auf dem Wasser.
Und umso schöner und umso spannender, glaube ich, auch immer mal wieder mit anderen Leuten in solchen Szenen zu sprechen. Also, dass wir jetzt hier miteinander reden, man gewinnt ja auch eine unterschiedliche Toleranz, unterschiedliches Gefühl füreinander, ne? Denn es gibt ja auch viele Dinge, wo man zum ersten Mal von hört und sich denkt, ach, okay, das stört dich, das wusste ich gar nicht. Oder, ach Mensch, wenn ich das vermeide, dann ist das für dich ein totaler Gamechanger. Und ja, klar, kann ich das machen, jederzeit. Denn das gilt ja bei ganz vielen Dingen. Übrigens, Thema Umweltschutz genauso. Ne? Es gibt viele Kleinigkeiten, wo man denkt, naja, wenn ich darauf verzichte, dann ist das tatsächlich deutlich sinnvoller und viele wissen es einfach nicht. Also es ist oft einfach eine Informations- und Aufklärungsgeschichte, glaube ich.
Ja.
Von daher,
Kommunikation. Umso
mehr, dass wir miteinander reden.
Ja, absolut. Kommunikation ist das A und O irgendwo. Von daher, ne, wenn man als PodcasterInnen oder was weiß ich, irgendwie Medien schaffen da hier, ist man ja immer so ein bisschen schuld, wenn es immer mehr werden, die auch irgendwo einen die Wellen wegnehmen oder was weiß ich, was streitig machen. Aber ja, eigentlich, ne, es dient auch irgendwo der Kommunikation, dass vielleicht alle so ein bisschen was über Regeln hören oder was weiß ich, ja. Ne? Also von daher, ich glaube, wir machen da schon einen ganz guten Job auch.
Tatsächlich ja was uns ausmacht, auch als Wellenlänge-Podcast, weil wir ja echt versuchen, möglichst divers in allem zu sein. Also es gibt ja mehrere der Wellenreit-Podcasts, aber wenige behandeln eigentlich so die, was ich vielleicht auch mal, gehen mal raus ins Windsurfen. Wir machen echt oft auch mal Ausrufe in unserem Podcast, dass sich irgendjemand mal wählen soll aus gewissen anderen Sportarten. Wir wollen auch schon lange mal so das Thema Zappen anreißen. Zapper sind ja auch so ein Dorn im Auge für viele Wellenreiter.
Kommt demnächst übrigens. Ich bin gerade auf die Gruppe wieder gestoßen. Ja. Haben wir ja auch schon eine Gruppe gehabt. Hatte ich schon wieder vergessen. Wir haben so viele Themen in der Pipeline gerade. Aber da hat jetzt auch jemand aus Fuerteventura geschrieben. Das kommt demnächst dann auch, ja.
Und wir versuchen auch immer, andere Sportler mal zu interviewen. Und also dadurch, dass wir schon aus zwei unterschiedlichen Bereichen kommen, haben wir natürlich dann auch Gäste aus unterschiedlichen Surfdisziplinen, Segeldisziplinen und so. Und ja, am Ende kommt immer raus, wir lieben eigentlich das Gleiche, nämlich das Wasser, ne?
Ja.
Und das müssen wir irgendwie schützen. Und ja, da ist man sich doch sehr einig plötzlich.
Also was ich festgestellt habe beim Suppen, dass sich zwischen Portugal und den Kanaren eigentlich ganz wenig Wellenreiter im Wasser befinden. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es da Überschneidungen gibt. Ich habe da niemanden gesehen.
Du hast keinen gesehen, ne? Du hast nur große Frachtschiffe gesehen.
Ich habe nur Container getroffen irgendwann, aber das war's. Also, ich weiß nicht, was das jetzt soll.
Schon eine gute Wahl dann, ja.
Ja, genau. Naja, aber tatsächlich, ich finde das auch gut. Es geht immer gut, miteinander zu reden und dein Gefühl für zu entwickeln.
Ja. Fabian, auf wie viele Wassertage kommst du im Jahr? Muss ich dich jetzt mal fragen. Du bist ja noch schön jung und du scheinst ja dein Leben auch ziemlich so danach auszurichten. Führst du Buch oder?
Also inklusive Flusssurfen oder?
Ja, inklusive.
Mindestens 100.
Oh, das ist schon gut. Ja. Das ist schon gut.
Krass. Mindestens. Also ich bin ja mindestens 6 Wochen im Jahr mehr locker, also eher mehr.
Ja.
Und eigentlich, wenn ich hier bin, bin ich also im Durchschnitt einmal die Woche auf dem Fluss, eher manchmal 2, 3, 4 Mal. Also es kann auch deutlich mehr sein, aber ich würde echt sagen, so als Minimum 100, weil es gibt halt so viele Wassermöglichkeiten, wie bei mir halt auch hier der Bodensee. Es gibt hier weitere Seen, die kleine Wellen machen bei Sturm. Es gibt so viele Flusswellen. Man kann so viel Blödsinn machen auf dem Wasser. Also ich bin ja da echt auch ein super offener Typ. Ich habe auch Wingfoilen zum Beispiel schon probiert. Wenn man offen ist und einfach begeistert, glaube ich, dann kommt man da auf super viele Tage und all die anderen Sportarten bringen ja einen in der einen, die man vielleicht am intensivsten betreiben will, sogar weiter. Das ist, was viele vergessen.
Ja, das ist das Coole, ne? Dass du, ne? Jeder Brettkontakt schult, haben wir immer gesagt. Das ist völlig egal, ob du nur Hand auflegst oder Skateboard fährst oder mit einem Longboard, völlig wurscht. Hauptsache irgendwie auf dem Brett. Alles, was wackelt, ist gut. Ja, ist so. Ja, das ist schon cool.
Ich freue mich auch über jedes einzelne Start-up, das wieder startet und wieder irgendwo was Neues rausbringt, das irgendwo so in Richtung Inland-Training oder sowas funktioniert. Muss ich nicht alles haben, aber ich finde es immer cool, wenn die Leute sich da Gedanken drum machen, irgendwie irgendwelche lustigen Ideen haben, wie man denn so ein Wellenreit-Feeling vielleicht irgendwie nochmal zu Hause suggerieren kann, so ungefähr.
Oh, ich darf demnächst was Wildes probieren. Das ist eine totale Kontroverse, gerade durch die Wellenreitszene schmeißt. Ich darf so einen Paddeltrainer probieren. Ein Kollege hier, der langsam einrostet, hat Angst, zu arg einzurosten und hat sich jetzt so einen Paddeltrainer zugelegt und hat sich da jetzt hier auch so eine Hantelbank extra noch gekauft zum Draufliegen und so. Und
die Dinger, die man auf Instagram gerade immer sieht, das verlängert deine Session um 50% oder weiß der Henker was, sowas.
Für Stand-Up-Paddler gibt es ja schon lange. Das kenne ich auch, ja.
Ja. Oh, krass. Ja.
Andrea, wie hieß nochmal
die? Sensorboard, ne? Ja, von Sensorboard. Genau. Moritz Martin, der bietet das an, die Endless Ride.
Ja.
Und das ist tatsächlich so eine Stange, wo unten statt Paddelblatt ist ein Seil gespannt quasi, was mit einem Widerstand in so einer Rolle hängt. Und dann kannst du rechts, links paddeln und stehst dabei auf so einem wackeligen Brett. Also das ist schon ziemlich gutes Trockentraining.
Ja.
Ja. Ja, krass. Ja, da streiten sich wirklich die Geister über solche Sachen, aber ich sage,
kann man sich denn darüber streiten?
Im Wellenreiten sind viele wirklich, die dann auch sowas komplett ablehnen. Ne? Also Surf-Lifestyle. Ja, voll. Ich bin ja mit dem Podcast auch so ein bisschen gestartet, so als Alternative-Lifestyle-Podcast und habe viel so, bin sehr recht schnell darauf gestoßen, dass dieses Stichwort Surf-Lifestyle nicht gut ankam bei den allermeisten Leuten. Ich habe mich dann irgendwann so emanzipiert und habe es trotzdem wieder eingeführt, aber zwischendurch habe ich mal Abstand von genommen, weil viele so, das hat nichts mit Surfen zu tun. Surfen ist, wenn man surft und alles andere ist nicht. Und ja, also
okay. Was ich da so ganz witzig finde. Weil es natürlich immer so, gerade dieses, oh, hang loose, alles locker und lässig. Und das ist halt genau das Gegenteil.
Ja,
das
finde
ich echt ulkig. Nee, wir haben hier eine ganz klare Linie und nur das. Aber hang loose, aber ganz locker dran. Also die ganz klare Linie ist, wir müssen ganz locker bleiben. Finde ich immer witzig.
Ganz locker, aber verpiss dich.
Genau. Ja, das ist irgendwie, hast vorne und hinten nicht zusammen. Das finde ich immer witzig.
Aber das ist, finde ich,
was spricht gegen Training?
Ja, aber das ist ein Punkt, wo zum Beispiel vor allem die Wellenreiter sich zu den Windsportlern unterscheiden. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo die Wellenreiter die Windsportler leicht abhaten, sage ich mal. Weil Windsportler sind so Tech-Leute. Und Wellenreiter sind halt so die Puristen. Also ich kenne auch echt viele so Hardcore-Chipsies, die wirklich nur ein Brett haben oder vielleicht zwei, das total durchgerockt und gelb ist und und damit aber voll glücklich sind und damit voll gut leben irgendwie. Mhm. Und so ein Windsportler wird das die haben.
Absolut.
Das stimmt. Das ist bestimmt einer der größten Unterschiede zwischen Wellenreitern und Windsportlern, dass wir mehr Equipment haben. Deswegen sage ich ja auch eingangs, dieses Puristische, das ist schon sehr attraktiv irgendwie.
Total.
Wenn man das so durchziehen kann.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen wirklich, dass sich Leute so ein bisschen so, wahrscheinlich auch schon allein schon vom Einstieg in das Ganze ein bisschen unterscheiden, so in der Ideologie, ne? Als Wellenreiter, also ich bin ganz klar über so Lifestyle-Dinger eingestiegen. Ich fand das cool. Ich fand das Outlaw-Image von den Surfer-Dudes aus den 60ern in Malibu geil und sowas. Und bin schon über sowas da reingekommen und habe deshalb auch nie mit was anderem angefangen. Und dann halt immer verreisen. Und als Windsurfer, Kitesurfer, in wie auch immer, man hat es ja vor der Haustür mehr oder weniger und hat einen sportlicheren Einstieg als Wellenreiter oft, denke ich. Betrifft auch nicht bei weitem nicht jeden, ne? Aber schon viel Ideologie betrieben, so ein Stück weit auch.
Gibt's schon bei uns auch. Also ich bin ja also rein sportlich unterwegs gewesen immer und für mich war, also dieser Lifestyle, der war mir völlig Wumpel, weil ich wollte einfach gewinnen und dafür habe ich möglichst viel gemacht und auch trainiert. Und dann gab es aber auch so eine Fraktion, die sind auch dann so am Wochenende mal Regatta gesurft und die haben gesagt, ja, wer trainiert, der kann ja nix. Also diesen Spruch, wer trainiert, kann nix. Ich so, okay, kannst du so reden, kannst du ja mal probieren, Erster zu werden oder Erste zu werden. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Und die dann gesagt haben, nee, ich bin so Soul-Surfer. Und die das total verachtet haben, dass wir abends früh schlafen gehen, keinen Alkohol trinken oder nicht so viel zumindest und auch in den Kraftraum gehen und Fahrrad fahren nebenher und eben alles dafür tun, besser zu werden. Ne?
Das ist wieder Sport, das kann man so sportartübergreifend machen. Das ist in jeder Sportart das. Es gibt im Fußball Leute, die sind so, die behaupten, der Bolzplatz ist das einzig Wahre und verachten diese Vereinsspieler. Dann gibt es bei mir aus dem Skateboarding, da kann ich dir ein Lied davon zwitschern. Ey, wie viele Leute mich anfangs, ich bin ja quasi ganz anfangs, als das Ganze olympisch wurde, war ich ja selber noch ein brutal aktiver Contestfahrer. Und ich war halt voll heiß drauf, in den Kader zu kommen, war dann leider irgendwie tatsächlich ein oder zwei Jahre zu alt. Und habe halt dann wirklich alles darauf gegeben. Bin Freitag, Samstag, Sonntag ganz Deutschland auf Contests gefahren. Und dann gab es halt so diese Core Lords irgendwie, die meinen mich da irgendwie so Olympia, No Olympia, und hier und da und ey, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich am Ende vom Tag 3000% eigentlich Core-Skater bin, auch wenn ich das tue und wir eigentlich alle das gleiche geil finden. Aber das ist dann wieder so ein vorurteilbelasteter Scheißdreck irgendwie.
Ist aber übrigens sogar beim Segeln auch so. Segeln wirkt ja immer super elitär, aber da hast du halt zum Beispiel die Hobie-Cat-Segler. Da komme ich ursprünglich aus der Ecke, das ist der Hobie-Way of Life, der geht eher Richtung Skateboarden. Hobie kommt ja aus der Szene. Wellenreiten, Skateboarden, all da hat ja Hobie auch seine Wurzeln. Das siehst du halt beim Segeln auch, bunte Katamaransegel. Das ist für jemanden, der sonst, ich sag mal, mit einem großen Einrumpfboot in Porto Cervo eine Regatta segelt, das ist davon genauso weit. Also da ist Hobi-Segeln deutlich dichter am Wellenreiten als von diesem mit 15 Mann auf der Kante klemmen in Porto Cervo beim Rolex Schieß mich tot Cup. Also das ist wirklich, das sind so solche Welten. Und von außen denkt man ja, sind ja alle Segler, ne? Aber das ist immer spannend, finde ich, wenn du in so eine Szene reinguckst. Also Andrea und ich haben schon auch festgestellt, Andrea kennt deutlich mehr olympische Seglerinnen und Segler als ich, weil Andrea ja halt in diesem olympischen Segel drin war. Katamaransegeln, als ich es gemacht habe, war kaum olympisch, bis aufs Tornado-Segeln. Und als ich dann sehr aktiv war, gab es sogar tatsächlich eine Zeit lang gar keine Katamaran-Klasse, die olympisch war. Und deswegen war ich unfassbar stark getrennt vom olympischen Segeln. Und übrigens auch vom Dickschiff-Segeln. Da hatte ich auch wenig Berührungspunkte mit. Das kam erst später. Und es ist total witzig, was für verschiedene Szenen man dran. Und dann reden wir übrigens immer noch nur über das Regatta-Segeln, von allen Fahrtenseglerinnen und Seglern und so nochmal ganz zu schweigen. Es ist so krass, was das für eine vielfältige Szene ist. Und das ist halt in vielen, vielen anderen Sportarten auch so. Aber von außen denkt man halt immer, naja, komm, die Wellenreiter, die Segler, die Surfer, das ist schon witzig für mich.
Deswegen denke ich immer, man muss sich auf das konzentrieren, was einen verbindet und nicht, was einen trennt.
Ja, das finde ich auch.
Und das ist irgendwie schon so ein Grundgefühl. Ne? Also
ja, Liebe die Begeisterung zum Wasser, für die Natur, fürs Meer. Ja.
Genau, solche Sachen und eben auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dann ist das egal, mit was für einem Gerät man das macht. Vielleicht, ne? Wellenreiten ist ja auch noch nicht ganz puristisch, also am puristischsten ist halt Schwimmen, ne?
Ich wollte sagen, wenn wir André Wirsing fragen, sagt er auch, halt stopp, was ist hier puristisch? Wir hatten ja auch mal einen Podcast, also der sagt auch, so nee, also Badehose ist viel besser.
So ein Extremschwimmer, der halt alle 12 Meerengen oder was schon in der Badehose durchschwommen ist. Also der ist durch die Beringstraße zwischen Alaska und Russland da oben in der Badehose geschwommen. Oder durch einen englischen Kanal bei 12 Grad Wasser in der Badehose. Da denke ich so, wie geht denn das physikalisch überhaupt? Das ist mir wirklich ein Rätsel, die man so lange ohne zu unterkühlen das durchziehen kann. Klar, die fetten sich ziemlich dick mit so Vaseline ein. Das ist dann auch fast wie ein Neoprenanzug, aber eben nur fast, ne? Und der ist stundenlang da unterwegs und der kommt dann nicht als Eisklotz an. Und der hat keine Robbenhaut. Von der Robbenhaut hatten wir es auch schon mal. Es gibt Menschen, die haben eine andere Haut, Hautstruktur, die können das
irgendwie besser ab.
Genau. Anderes Fettgewebe.
Fischmenschen.
Also wir gucken auch gerne mal über die Grenze hinweg, wollen wir damit sagen. Ich müsste mich nämlich verabschieden. Ich muss jetzt nicht zum Zahnarzt, das ist mein großer Vorteil. Ich habe noch ein Folgemeeting, aber ihr könnt ja noch weiter quatschen.
Ja.
Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal ganz herzlich für den netten Podcast, Boy. Und es war wieder schön mit dir, Andrea, und natürlich auch schön mit euch, Benni und Fabian. Und wir können das ja mal wiederholen. Ich finde das auf jeden Fall immer spannend, über den Teller anzugucken.
Können wir mal überlegen, ob
wir
ein Thema nochmal finden. Ja, gern.
Ich glaube nämlich, da finden wir Themen.
Pass auf, das glaube ich auch. Also, bye bye, Micha.
Tschüss, Micha. Danke dir.
Macht's gut. Viel Spaß und Spaß euch allen. Tschüss.
Ja, dann nutze ich diesen kleinen Abschied doch kurz für eine kleine Werbung in eigener Sache. Mir persönlich gefällt diese Folge jetzt schon wieder besonders gut, weil sie so ein verbindendes Element darstellt und so ein bisschen die Szenen zusammenbringt. Das ja von Anfang an die Idee meines Podcasts war. Hör du also gerne auch mal bei den beiden im Podcast rein, wenn da irgendwelche Themen sind, die auch für eine Wellenreiterin interessant ist. Verbindend soll dieser Podcast ja auch für uns alle hier untereinander sein. Von daher möchte ich dich gerne wieder an dieser Stelle einladen, doch in unsere Community reinzukommen. Derzeit noch auf WhatsApp. Durchaus schon ein ganz reger Austausch da. Auf jeden Fall haben sich zuletzt spontan ein paar Mitglieder unserer Surf-Caravan-Gruppe in Klitmöller in Dänemark getroffen. Sowas funktioniert mittlerweile durchaus schon mal. Und die Fortführung und Ausweitung des Ganzen auf eine eigene Plattform steht in den Startlöchern. Außerdem unser erstes gemeinsames Event, das wir veranstalten wollen. Ich will jetzt gar nicht viel spoilern, denn es kommt später noch eine kurz darauf im Gespräch zu sprechen. Wir planen auf jeden Fall gemeinsame Surfcamps. Informationen dazu findest du in den Shownotes bzw. Details dann in unserer Gruppe. Komm doch gerne vorbei. Auch noch schnell erwähnt hier, die Hintergrundmusik von dieser Werbung kommt ebenfalls von einem Community-Mitglied von uns. Grüße gehen raus an Michi und The Surf Shack. Findet ihr auf Spotify, auf Tidal, auf anderen Streaming-Diensten. Link gibt's ebenfalls in den Shownotes. Dann vielleicht zu guter Letzt einfach noch wieder einmal die Bitte, hilf uns doch einfach ein gutes Stück weiterzukommen mit dem Podcast. Abonnier uns auf jeden Fall und schick uns vielleicht eine Bewertung bei Spotify, Apple. Einfach 5 Sterne, bei Apple vielleicht auch ein paar nette Worte dazu. Da freuen wir uns immer mega drüber und das hilft uns tatsächlich. Und jetzt muss ich leider noch was in eigener Sache hinterher schieben. Leider erst aufgefallen, als unser Gespräch hier schon beendet war. Ansonsten hätte ich das gut in die Rubrik Streit in der eigenen Szene mit reinnehmen können. Und zwar kommt es im Moment immer wieder vermehrt zu, ich sage mal geradezu Trollaktionen in den sozialen Medien oder auch in den Spotify-Kommentaren. Gar nicht mal verstärkt bei uns, vor allen Dingen bei den Kollegen aus Cuxhaven und vom Surftalk-Podcast. Bei uns erschienen auf jeden Fall zuletzt einige Kommentare unter dem Instagram-Namen von Till vom Cuxhaven-Podcast. Ich habe das überrascht gelesen und habe Till sofort eine Nachricht geschrieben und ihn da gefragt, ob das tatsächlich von ihm kam, weil es mir doch etwas merkwürdig vorkam und er hat gleich gesagt, nee, nicht von mir, bitte löschen. Die kämpfen im Moment ganz verstärkt damit, dass irgendwelche Leute denen irgendwie was Böses wollen anscheinend und ich würde doch hier an der Stelle gerne alle auffordern, das doch bitte zu unterlassen und auch uns da vor allen Dingen nicht mit reinzuziehen. Wie schon erwähnt, dieser Podcast hier soll Szene verbinden und nicht spalten. Und mit Spaltung in der Szene wollen wir nichts zu tun haben. Also spart euch bitte blöde Kommentare, die dafür verantwortlich sind, vor allen Dingen auch noch unter falschen Namen, um da irgendwelche Zwietracht zu sehen. Von Till gibt es keinen Kommentar und in unseren Spotify-Kommentaren. Wer da was gelesen hat, bitte vergessen und ignorieren. So, Amen. So, und dann geht's jetzt nochmal weiter in den Endsport zur dritten nur noch.
Werbung Ende.
Ich habe bei euch im Podcast ja auch immer mal reingehört und habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie stark am Wachsen ist Windsurfen eigentlich noch? Es kam mir immer so vor, dass Windsurfen sehr stagniert und Wellenreiten wird immer mehr im Moment. Es gibt so viele Anlagen, die entstehen, immer mehr Camps, immer mehr Leute, die irgendwie sagen, wir sind Wellenreiter. Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, also Windsurfen wächst gar nicht. Also ich glaube eher... Ja, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, weil das tut mir in der Seele weh. Ja, also im Moment hat auch die Windsurf-Branche, auch die Kitesurf-Branche, echt eine ganz harte Zeit, weil die Leute eben einfach kein Geld haben oder es auch teilweise nicht ausgeben wollen, weil sie Angst haben und es lieber sparen für andere Sachen, für schlechte Zeiten. Das ist so, Windsurfen war die Mutter aller Fun-Sportarten, ne? Und damals war das ein totaler Hype, weil es aber auch nichts anderes gab. Und dann kam als erstes, glaube ich, Mountainbiken. Das hat dem Windsurfen schon wehgetan, ne? Weil die ganze Gardasee-Fraktion zum Beispiel auch dann gerne Mountainbike fahren gegangen ist, weil auf dem Mountainbike den Berg runterknallen ist auch ein bisschen die Surfen. Ja, also es ist auch dieses Gleitgefühl in die Kurve legen. Es hat schon was Ähnliches. Dann kam Snowboarden. Das hat auch wehgetan. Dann kam Kitesurfen, noch wieder ein Chunk weg, weil es einfacher ist, schneller zu lernen. Jetzt der nächste große Hype ist Wingfoiling. Das hat auch vom Windsurfen was weggenommen. Es gibt auch Einsteiger, die direkt ins Wingfoilen gehen oder ins Kitesurfen, die nicht vom Windsurfen kommen. Also es nähert sich nicht alles aus dem Windsurfen. Aber trotzdem ist bei jeder Erfindung einer neuen Unterdisziplin dem Windsurfen so ein bisschen was weggebrochen. Und es fehlt ein bisschen der Nachwuchs und die Gründe dafür sind so vielschichtig, ne? Also klar, es ist eine teure Sportart. Du brauchst eben Wind und Wasser. Du brauchst ein bisschen Equipment dafür. Und was ich aber vor allen Dingen glaube, ist, du brauchst ein langes Durchhaltevermögen, um dahin zu kommen, dass du richtig gleiten und Schlaufen fahren und im Gleiten Kurven fahren kannst. Und dann fängt ja Windsurfen, so wie man sich das... Wenn man damit anfängt, denkst du ja nicht, du stehst auf so einem Brett und hast den Wind in der Hand und steuerst so ein bisschen bei 2 Windstärken über den See, sondern du hast natürlich die Bilder im Kopf von Philipp Köster, der irgendwie einen doppelten Vorwärtsloop springt auf Sylt und die Wellen abreitet wie ein Irrer. Denkst du, das will ich lernen. Und sobald, wenn du anfängst, denkst du, ey, das ist aber ein langer Weg und dann tut das weh zwischendurch, dann fällt dir der Mast auf den Fuß und dann hast du eine Verletzung und also bist du da so richtig cool bist und dazugehörst, das dauert schon mal, wenn du richtig dranbleibst, kann schon mal ein Jahr dauern. Wohingegen, wenn du mit Wingfoilen anfängst, dann machst du einen Kurs und nach einer Woche kannst du sagen, ich bin jetzt Wingfoiler und ich kann hier hin und her fahren im Fliegen. Und beim Kiten genauso. Ja, machst einen Kurs eine Woche, dann hast du deinen Kiter in der Luft und kannst übers Wasser gleiten hin und her, stehst im Schlaufen und fährst hin und her und bist eine coole Sau. Kannst dir auch so eine komische Hose anziehen und hinterher ein cooler Kiter sein. Ja, ja, ist ja so. Also es gibt dann ja auch so eine modemäßige Zugehörigkeit und so. Und das erlangst du da relativ schnell. Und das ist auch wichtig in deinem Bekanntenkreis dann. Bist du halt der cool Dude, der Handsport macht so. Ja. Und deswegen Windsurfen, ja, es tut mir in der Seele weh, aber es ist keine wachsende Sportart. Und Wellenreiten, das machen immer mehr, wie du gesagt hast. Also das ist wachsend. Ich habe neulich mal so auch mir Branchenzahlen angeguckt und da gibt es halt wirklich Zuwachsraten.
Ich glaube, das Ding ist aber halt auch die Einfachheit. Ja, beim Wellenreiten, wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so ambitionierter Dude bin, komme ich mit einem 7er Brett relativ weit. Ein 7er Brett ist nicht arg lang. Ja.
Habe ich schon mein ganzes Leben. Ja.
Zum Beispiel, Benny, bestes Beispiel, 7,6er oder was er hat.
Ja, habe ich auch. Minimale 7,6 passt immer. Gibt genau. Eine Ausrede. Ja.
Und als Windsurfer vor allem, ohne eine Karre, bist du aufgeschmissen. Du brauchst eine Karre, musst deinen ganzen Scheiß ans Wasser bringen. Heutzutage, die meisten kommen ja sogar mit Hänger. Also weil halt auch teilweise große Autos immer teurer werden. Also ohne Karre bist du aufgeschmissen. Wo halt ein Wingfoiler vielleicht noch ein bisschen, die Bretter sind ja kurz.
Geht auf, ja.
Das sind irgendwelche irgendwas rein, ne? Bretter meistens, den Wing kann man zusammenschrauben, das ist alles relativ kompakt. Man kann eigentlich mit einem großen Rucksack und mit einem Brett unterm Arm kommt man ein Stück weit. Und man braucht wenig Wind. Und man hat mehr Surftage im Jahr. Von dem her kann ich total verstehen, warum diese Abwanderung passiert. Also ich bin da zwar ein Außenstehender, aber ich krieg's halt hier viel mit so, weil wir hier auch Ammersee, Starnberger See, alles ist ja hier und da bin ich viel. Ja. Und ich sehe halt, wie die Wing-Menschen oder die Wing-Foiler oder alles, es gibt ja Wing-Supper, Wing alles, überhand nehmen und die Windsurfer sind eigentlich immer nur die alten Haudegen und kaum junge Leute.
Ja, das finde ich auch immer so schlimm. Also ich bin ja selber auch alt geworden damit, aber wenn ich an den Strand komme, die sind alle Ü60, ich so, was ist hier falsch? Wo sind die jungen Leute? Und dann kannst du davon ausgehen, kommt ein junger Typ, 25-Jähriger, sorry Fabian, kommt auf mich zu und sagt, ey, ich finde es voll cool, dass du das in deinem Alter noch so machst. So, was hat er jetzt gerade gesagt?
Ja, tolles Kompliment, ne, das will man hören. Ja, ich denke, das ist im Wellenreiten schon ein Stück weit anders. Ne? Da ist halt auch der Einstieg ist relativ easy irgendwie. Ja, ne? Das macht vielleicht Spaß.
Du kannst es ewig machen.
Ja, kannst es ewig machen. Also. Brauchst nicht viel, definitiv. Ich habe aber auch mal unseren Podcast-Kumpel Mitch gefragt, der selber Surflehrer-Ausbilder ist vom DWV und er meint, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber so was geschätzt wird, ist, dass auch sehr, sehr viele Menschen mal mit Wellenreiten anfangen, die dann wahrscheinlich auch in der Statistik von den Surfcamps zählen, aber so richtig dranbleiben tun auch die wenigsten. Also die Absprungrate ist auch riesig von Leuten, die einmal irgendwie was probiert haben und dann, naja, das war es dann auch so ungefähr. Ne? Also, und daher ein Stück weit auch dann Kirche im Dorf lassen, wie groß Wellenreiten am Wachsen ist, vielleicht. Gott sei Dank. Ja. Weil es ist ja auch nur begrenzt Platz im Meer.
Ja, ne? Wird dann ja auch immer voller, ne? Ja. Was ist denn dein nächster? Achso, okay, dann du zuerst.
Einmal noch schnell zum Windsurfen. Wozu gibt es eigentlich diesen Windsurfschein? Das habe ich mich schon oft gefragt, weil das gibt es ja im Wellenreiten auch nicht. Warum braucht man da einen Schein? Und braucht man den wirklich?
Weil Deutschland ein Scheinland ist. Also den brauchst du, wenn du dir Material an der Schule irgendwo ausleihen willst, an der Station, dann fragen die, ob das ist quasi dein Nachweis, dass du das kannst. Mhm. Und dann geben die dir das Zeug, weil wenn da jetzt einer ankommt und sagt, ich kann Windsurfen, gib mir mal das so und so Zeug, dann kann es schnell gefährlich werden. Das ist halt so ein Sicherheitsding. Viele machen aber auch den Schein gar nicht mehr, weil sie sagen, ich will mir gar nichts ausleihen, ich kaufe mir was und dann brauche ich auch keinen Schein. Ja. Ich bin neulich auch mal nach einem Schein gefragt worden, da war ich auch an so einer Station und habe gedacht, das ist ganz cool, jetzt würde ich mir hier mal was ausleihen wollen, war eine Auslandsschule. Und dann haben gesagt, ja, hast du einen Schein? Ich so,
guck mal hier.
Hab ich gerade nicht. Tut mir leid, dann haben sie es mir zum Glück geglaubt, habe ich ja Schwein gehabt. Muss ich nur das ausleihen. Ja, aber du kannst ja keinen so einen Vorwurf machen, ne? Also Regel ist Regel, ist halt so.
Stimmt, ja.
Ich wollte dich fragen, Benni, wann stichst du denn wieder in den See und was ist dein nächster Surftrip? Was hast du geplant?
Also meine nächsten Vorhaben. Im Sommer sind wir tatsächlich dieses Mal als Family-Urlaub tatsächlich auch nicht am Meer. Wir gehen dieses Jahr mal paddeln in Schweden mit den Kindern. Meine Kinder sind 10 und 12. Ist
aber auch Wasser.
Ja, ist auch Wasser, genau. Wir wollen dann auch immer mal wieder was anderes machen. Ich habe aber auf jeden Fall vor mit den Kindern und mit Family, wir planen halt so ein Community-Event bei uns. Das erste wird am Steinhuder Meer ein Landlock-Camp, wo es ein bisschen ums Training geht. Paddeltraining und vielleicht Surfskate-Training und all sowas. Und im zweiten Modul wollen wir nach Sylt für ein verlängertes Wochenende zumindest. Oder wir bleiben dann wahrscheinlich auch eine Woche. Und im Herbst auf jeden Fall ist auch schon in den Shownotes hier verlinkt. Die Termine kann jeder, der Lust hat, vielleicht mal reingucken. Wir wollen ein Surfcamp quasi so aus der Community aufbauen, das dann auf Sylt stattfindet und wir da dann auch surfen gehen. Und eigentlich plane ich eine Winterflucht, aber die Flugpreise explodieren ja gerade so unermesslich. Ich glaube, das wird nichts.
Schwierig. Ja. Ja, ich habe auch gerade gelesen, die Leute überdenken auch schon ihre Sommerurlaube und bleiben eher in der Heimat.
Ja. Hört mich nicht, habe ich mehr Wellen für mich.
Und du fliegst auch nicht, sondern fährst mit dem Auto.
Ja, ja, vor euch.
Ja,
mir geht's nicht anders mit Hunden, so keine Chance. Ich habe mein Muss und Auto.
Ja. Aber bist du so der typische Surf-Dude mit so einem Bus oder kleinem Wohnmobil und
ja, VW-Bus, habe ich schon immer. Tatsächlich aber ursprünglich gar nicht mit dem Surf-Aspekt gekauft damals. Ich fand es damals spannend, irgendwie mit irgendwie neuen Leuten an den Skatepark fahren zu können. Ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass man eigentlich ganz cool damit zum Surfen fahren kann. Also tatsächlich irgendwie bei mir kam das gar nicht aus diesem Surf-Lifestyle raus, wie bei den meisten, so, wo sie denken, ich brauche einen zerratzten Van.
Ja.
Bei mir hat es immer der Kombi getan, echt cool. Auf jeden Fall. Die Dach voll mit Brettern und eine Dachbox daneben vielleicht noch. Und dann ging das eigentlich auch immer ganz gut.
Ja, ich hatte immer keinen Bock, die ganzen Sachen aufs Dach zu schnallen und wieder runter. Am besten so Klappe auf und alles hinten reinschmeißen.
Ja, das ist schon gut, ja.
Jetzt habe ich aber so einen Wohnmobilausbau da drin in dem Bus und habe immer Angst, dass die Küche zerkratzt. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist das, wenn man älter wird, ne? Andere Prioritäten.
Ja. Stimmt, ja. Ich habe einfach keine Küche. Ich habe nur einen Gaskocher.
Ja, siehst du, reicht nämlich eigentlich auch. Brauche ich auch alles nicht. Totaler Quatsch. Aber gut, egal. Man träumt halt so davon.
Genau, ja.
Was geht ab in der Surf-Szene?
Andrea, du hattest noch erwähnt vorher, du wolltest auf jeden Fall noch was zu einem Event sagen, was im Windsurfen gerade interessant ist und stattfindet.
Genau. Also ich wollte berichten vom Surf-Festival auf Fehmarn, was jetzt am Wochenende ist. Das Himmelfahrtswochenende ist so, für Windsurfer ist das schon so ein Ding. Also da sind alle Festivalplätze, glaube ich, ausgebucht. Vielleicht gibt es noch ein paar Restkarten, aber
Kitesurfer doch auch, oder?
Nee, Windsurfer. Das ist wirklich Windsurf-Festival.
Es gibt nochmal so Kite-Festival auf Fehmarn. Okay, dann habe ich das verwechselt.
Das gibt's auch. Genau, das gibt's auch. Aber das jetzt tatsächlich für die Windsurfer. Und da kommen halt ganz viele Hersteller mit ihrem Testmaterial an Südstrand, bauen da alles auf und dann kann man da eben hingehen und Sachen ausprobieren, kostenlos. Und das, finde ich, ist ein schönes Get-Together von der ganzen Szene. Also alle, die im Vertrieb arbeiten, sind dann natürlich da. Also die professionell sich in dem Business aufhalten und ganz viele Freunde und Bekannte, die da zum Ausprobieren kommen, und es ist eine schöne, schöne Stimmung. Und das ist jetzt über Himmelfahrt und dann am Wochenende drauf, über Pfingsten, ist das Foil Festival. Und da ist eben dann in dem genau gleichen Setup, die lassen die Zelte am Strand direkt stehen, gleicher Veranstalter, alles, was foilt. Also Tonfoil, Subfoil, Wingfoil, Foil Assist oder Foil Drive, also mit E-Motor, und kann man das alles ausprobieren. Also zwei tolle Wochenenden auf der Insel Fehmarn, die Spaß machen. Da freue ich mich sehr drauf. Wir dürfen als Agentur da arbeiten, weil die Boot Düsseldorf dort Pumpfoiling für Beginners anbietet. Also kann man mal so kann man so ein bisschen reinschnuppern ins Pumpfoilen. Wir haben so ein Pumptable dann aufgebaut mit der Surfschule Kalifornien, also Kalifornien mit K, das ist bei Kiel. Es gibt bei Kiel zwei Orte, bis ihr vielleicht nicht, Kalifornien und Brasilien liegen direkt nebeneinander.
Sehr schön.
Also diese Surfschule Kalifornien kommt dahin und gibt diese Pumpfoil-Kurse, und da kann man halt einfach hingehen und sagen, ich möchte das gerne mal probieren, und das finde ich eine ganz coole Gelegenheit und ein niedrigschwelliges Angebot, einfach mal auszuprobieren, so ein Wassersport. Und man legt sich nur auf die Fresse, macht trotzdem Spaß.
Mhm. Also. Ja, ab nach Fehmarn, ne? Ich hatte auch, haben wir den Jan überall vom Surfen Fashion Fehmarn auch demnächst irgendwann wahrscheinlich zu Gast hier.
Den hatten wir auch schon.
Ja, den habe ich auch angefragt für unsere Surfshop-Reihe. Aber er meinte, in den nächsten Wochen und Monaten ist nichts da. Ist in Fehmarn-Hochsaison bei uns hier.
Ja, da ist die Hölle los. Genau, das ist ein guter Kumpel von mir. Ja.
Ah ja, schön. Da schließen sich dann die...
Schließen sich die Kreise. Wenn wir nämlich eine Frage haben zum Wellenreiten, dann fragen wir immer Jan.
Ja. Sehr cool. Ja, vielleicht, dann schieße ich noch hinterher. Ich habe auch mal, weil du das geschrieben hast, mal kurz gegoogelt, was es dann im Wellenreiten gibt, wo man hin könnte. Und da wäre auf jeden Fall sicherlich interessant, die einmal die Longboard-Tour, die Logger-Tour, die läuft noch. Also nur um große Bretter. Da ist vom 19. bis 21. in Dänemark im Juni das Ganze. Und und dann auch nochmal auf Sylt später. Und dann gibt's die Rapid Surf DM, also die deutsche Meisterschaft, die findet in Hannover statt dieses Jahr, an alleine Welle. Die ist vom 24. bis 26. Juli. Auch sicherlich interessant. Ja, und für die deutsche Meisterschaft im Wellenreiten, Suppen und auch Adaptive Surfen, da muss man nach Portugal dieses Jahr. Die ist vom 7. bis 11. in Viñedo do Castelo.
Ja, zum ersten Mal, ne? Nicht,
ja, genau, das erste
nicht
Mal
in Frankreich, war sonst immer in Frankreich. Ne?
Ja. Ja. Die ADHs gibt es auch noch Mai, ja. Juni in Seniors, ja. Oh. Ja, wer also reisen möchte.
Ja, cool. Ja, dann.
Na dann los, nichts wie hin.
Würde ich sagen, haben wir eine muntere Folge hier abproduziert und ich habe mich total gefreut, euch kennenzulernen und so viel zu erfahren über die vielen Parallelen, die es gibt in unseren schönen Sportarten. Und ja, ich bin jetzt ganz motiviert, dann doch wieder das nochmal mit den Wellenreiten besser zu probieren. Nochmal wieder. Ich muss das nochmal angehen bei nächster Gelegenheit.
Ich bin nicht motiviert für Wind, aber
ich bin ja immer mal manchmal hin und her gerissen. Aber ich glaube, ich habe auch entschieden, nee, ich bleibe jetzt einfach bei der Welle und werde eher dann das Rapid Surfen für mich versuchen zu gewinnen noch. Aber ja, nee, schön da die Einblicke zu haben. Und genau, ne, wir haben so viele Parallelen eigentlich. Lasst uns auch zusammen Spaß haben.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für alles, euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Jawohl, tschüssi.
Ebenfalls danke.
Ach, Slater, das war ja wirklich eine herzliche Runde heute, oder? Eine schön verbindende Folge zwischen den verschiedenen Wassersportarten finde ich ja schon mal toll. Und hey, die haben auch beide alle ihr Pendant zueinander gefunden, ne? Irgendwie gaben sich da ja echt die ein oder anderen schönen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Personen. Was meinst du, machen wir gleich mal eine Runde Vollkurs oder sowas? Oder doch gleich Windsurfen? Bist du bescheuert? Nee, komm, ist mal eine wahnsinnige Folge, klar. Nichts gegen die WindsportlerInnen. Aber ich bleib mal im Bett ohne irgendwas. Weiter treu, das sag ich dir. Ab in den Fluss geht's gleich für mich. Naja, war mir schon klar, dass du einer der Kategorie Core-Lord bist, wie Fabi immer so schön sagt, ne? Kommt dir nicht in die Tüte was anderes, wa? Naja, sei dir gegönnt.
Ja, das mein ich wohl auch. Außerdem powert der Fluss gerade raus ohne Ende hier. Also los, schnapp dir dein Brett und los geht's doch. Das Rauschen da im Hintergrund sagt doch wohl schon alles.
Alright, Junge, los geht's. Dann bis übernächste Woche da draußen, wa? Wenn nächste Woche gar keine Folge kommt, denk dann die Bewertung und das Abo und so, ne?
Los jetzt, Kelly! Ich hab's eilig!
Ja, ich komm ja schon.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.